Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Herzlichst willkommen zu einer neuen und vor allem diesmal richtig schweinischen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Und wir werden euch heute wirklich die geilsten Schweinereien aus ganz Oberösterreich sagen. Aber dazu kommen wir in einer Sekunde. Hallo Herr Stürmer, grüß dich, fescher Bursch.
Grüß dich, Haus Andreas. Wie geht's dir denn?
Gut. Heute wieder mein Live, heute wieder mein Echt.
Erstens wieder mein Live. Jetzt haben wir uns wirklich schon ein paar Folgen nicht gesehen eigentlich, weil ich immer auf Messen war. Du schaust halt so gestrickelt aus. Du warst schon... Das fällt ziemlich auf, wenn du von wo herkommst, muss ich sagen. Weil normalerweise schaust du ein bisschen verwüdert aus.
Verwüdert passt's. Oder wie sie immer sagen, entweder in Steckdosen griffen oder ein Schweizer Krocher am Schädel explodiert.
Echte Natur, beides. Echte Naturbursche.
Jetzt bin ich wieder hergerichtet, weil nämlich genau an diesem Tag, wann die Folge rauskommt, ist nämlich die große Eröffnung von den Doppetsberger Pflanzenmarkt, beziehungsweise das ist ja eine riesen Gärtnerei, die haben wir voll dazu gebaut in Wels, und die machen jetzt am, glaube ich, 6. und 7. ist Februar jetzt?
März haben wir schon. Aber fast.
Passt.
Du hast ein bisschen schneller gelebt.
Große Eröffnung, und da bin ich dabei, und da hey, darf ich nicht ausschauen wie der Lurch, weil weißt, hey, da ist der El Hado und was weiß ich, wer alle okay. Da ist, und da darf ich Aperitif machen, und da machen wir einen Rambazamba. Also, liebe Leute, ich möchte euch heute jemanden vorstellen, der heute unser Stargast ist, und heute ist wirklich ein Stargast, nämlich ein 5-Sterne-Gast. Und sowas haben wir bisher noch nie gehabt. Das ist eine absolute Premiere. Wir haben heute den Betreiber des Grübelhofs und des 5-Sterne-Ackerschweine-Ressorts da. Und ich sage jetzt einmal, hallo, lieber Herr Grübel, schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass du zu uns kommst.
Servus Männer, grüß euch.
Servus Martin von meiner
Servus
Seite.
Martin. Danke für die Einladung zu dieser genialen Freakshow, wie sie es immer nennt.
Passt sehr gut. Passt sehr gut.
Ich glaube, das passt richtig gut, ja.
Vielleicht muss man kurz erklären, woher wir uns kennen. Du betreibst ja nicht nur die Speisekammer, das ist ein Direktvermarktungsplatz, da wirst du uns auch noch ein bisschen was erzählen. Aber viel wichtiger, du bist sozusagen ein echter oberösterreichischer Vierkanter, oder habe ich das da richtig gesehen, der eben in Ansförden eben einen Hof betreibt mit Viehzucht? Kann man das so?
Ganz genau,
Zucht, ja.
Am höchsten Punkt Ansfördens betreiben wir den Grübelhof. Du hast am Anfang gesagt, Herr Grübel, der Familienname ist Gröhl, wie es ja im Oberösterreich üblich ist.
Voll peinlich.
Gibt's ja Hausnamen. Der Hausname ist Grübel und daher der Grübelhof.
Weißt du, was schlimm ist, dass ich die unter Martin Grübel gespeichert habe?
Nichts Schlimmes.
Ist das?
Aber drum ich kriege sehr viele E-Mails, wo steht Familie Grübel oder Herr Grübel.
Aber ich habe das ja auch googeln müssen, weil du hast mir geschrieben, Gräuel in der Podcast in einen Einladungslink und dann habe ich gegoogelt. Denke mal, hat mir der einen anderen geschickt? Dass der, ich meine, wir haben uns ja erst zuerst gerade kennengelernt. Sie werden nicht gewusst, Gräuel, Grübel, denke ich mal, das wird schon irgendwie passen. Dann habe ich es einmal gegoogelt, aber danke für die Auflösung auch für mich.
Martin Gräuel vom Grübelhof, damit wir es
einmal richtig,
genau, machen. Ja. Und der Grund, warum du heute da bist, ist, weil ihr habt eine revolutionäre oder fast, naja, es ist eine Mischung aus Evolution und Revolution zum Thema Schweinezucht habt, Schweinezucht oder wie man Schweine halten kann, kreiert. Und ihr habt das so schön genannt, warte, jetzt muss ich selber schnell, hilf mir auf die Füße, Ackerschweine. Jetzt steigen wir gleich einmal ein. Steigen wir gleich mal mittendrin. Was sind denn Ackerschweine? Ich meine, dass wir gern im Dreck wühlen.
Säue.
Genau, wir sind Säue, aber was sind Ackerschweine?
Also steigen wir wirklich mittendrin ein.
Mittendrin.
Bleiben wir, perfekt. Weil das ist genau das, unser Herzensprojekt, genau das, um das es sich dreht bei unserem Hof. Die Ackerschweine sind unsere Freilandschweine. Wir haben das Wort selbst kreiert. Warum Ackerschweine? Weil wir sie mitten am Feld halten. 100%ige, ganzjährige Freilandhaltung. Und wir integrieren diese Haltungsform auch in der Ackerwirtschaft. Das heißt, wenn die Schweine, das letzte Schwein aus einer Alterspartie das Gehege verlassen hat, dann wird das ganze Gehege abgebaut, weiterversetzt und an die Stelle, wo das Gehege war, werden nachher wieder Ackerkulturen anpflanzt.
darf jetzt einmal gehässig sagen, ist das so wie das Wanderschwein sozusagen? Wie das Wanderhuhn? Ich meine, Entschuldigung, aber sorry für diesen verbalen Diarrhö, aber das heißt, nur dass ich es verstehe, ihr habt eine Partie, ein Schweindl, die rennt am Fördermann an. Und wenn die Partie sozusagen schlachtreif ist und dann wahrscheinlich zum Schlachthof kommt und die nächste Partie kommt, kriegen die einen frischen Pflegfreiland. Habe ich das also halbwegs richtig verstanden oder hilf mir ein bisschen?
Also du bist nicht ganz daneben, sagen wir es mal so.
Naja, das ist schon mal was.
Bin ich mir nicht so sicher.
Und darum hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Also ja, wir sind über Generationen schon ein tierhaltender Betrieb. Der Großvater hat bei uns am Hof die Schweinezucht eingeführt. Wie es eigentlich oft war, hat es spezialisierte Schweinezüchter gegeben und dann Mostbetriebe, wo dann die Schweinemost passiert ist und dann hat es der Fleischhocker abgeholt und sind die Schweine verkauft worden. Wie wir im Betrieb übernommen haben, haben wir Schweinezucht gehabt, von der Größe her ungefähr wie der Österreich Durchschnitt ist, mit 70 Zuchtsauen, 70 Muttersauen und haben die Ferkel an andere Mostbetriebe verkauft. Zusätzlich haben wir seit Generationen eine Rindermost dabei, die hat es auch bei uns am Hof gegeben. Und wir haben dann gesagt, wenn wir den Betrieb übernehmen, ich und meine Frau, dann wollen wir den Betrieb so aufstellen, wie wir selber mit dem besten Wissen und Gewissen auch dahinter stecken, hinter der Betriebsweise. Und wir haben gesagt, wir wollen die Viecher, egal welche Tierrasse, jetzt artgerecht halten. Und dafür, dass meiner Sicht kein Weg drauf vorbei, als dass wir die Schweinen, die es im natürlichen Trieb einfach drinnen haben, das wühlen wollen, dass man einen natürlich gewachsenen Boden gibt zum Wühlen. Weil man muss jetzt sagen, egal ob es jetzt ein Bio- oder ein konventionelles Schwein ist, die werden immer in Ställen gehalten, entweder auf Spaltenböden, im Bio hat man Einstreu vorgeschrieben, dann auf Betonböden mit Einstreu drauf, aber das Schwein kann nirgends wühlen. Es hat ein bisschen eine Strohschicht, das herumschieben kann, aber kann nicht wirklich wühlen.
Es liegt in der Natur vom Schwein eigentlich, den definitiv ganzen Tag zu wühlen.
Und wir dann Schweine nach wie vor züchten, weil wir wollen das Tier wohl von Anfang an in unsere Hände haben. Wir haben aber den Zuchtschweinebestand runtergefahren, wir dann nur mehr für uns selbst züchten. Wir haben da jetzt eine kleine, überschaubare Muttersauenpartie und einen Eber, der einen Natursprung macht, sodass wir das mit den Rassen...
Natursprung.
Ja, das dachte schon wieder genau zum Natursektor.
Genau gewusst, wie du gesagt hast, Eber, wie das Wort Eber kam, aber ich denke, es kommt sicher gleich eine Meldung von irgendwen von uns. Das war wie aufgeregt.
Alter, Natursprung. Alter,
also naja, man muss wissen,
Ficken habe ich noch nie in so einem schönen Wort gesehen.
Man muss wissen, dass in der Schweinehaltung eigentlich das alles künstlich besandt wird, weil man da in Gruppen halt und damit dann die Arbeitsprozesse.
Gruppen und künstlich, also es wird immer
komplexer, vielleicht zwar die Chance.
Der Andi hat schon wieder ein Bild im Kopf.
Ich wollte gerade sagen, die Sauerei, Gruppen.
Genau, Gruppen dunkel, ein bisschen wühlen. Um eine Gramm.
Also ich muss sagen, nein, red weiter. Ich bin voll dabei.
Der Schweinemarkt ist ja stark umkämpft und auch der österreichische Schweinemarkt.
Youporn, X-Hub.
Genau, X-Hub. Das habe ich gemeint, genau. Wenn in Österreich Schweine zu wenig sind, dann kommen uns aus Deutschland, Spanien und Co. Also der Schweinepreis wird, auch wenn jetzt Bilder und Co. sie rühmen, dass nur österreichisches Frischfleisch haben, Frischfleisch vielleicht, aber genau, es gibt viel Verarbeitungsfleisch, es gibt in der Gastro viel Fleisch.
Kommt immer drauf, wie wird es etikettiert, gell?
Das ist nicht aus Österreich, das hast du jetzt gesagt, ja genau. Und somit ist der Schweinemarkt heiß umkämpft und somit auch der Preis sehr unter Druck. Jetzt muss man natürlich als Produzent schauen, wie kann man was optimieren, und jetzt hat es sich eigentlich in Österreich etabliert, oder eigentlich überall, dass Gruppenhaltung von Sauern passiert und die dann in Gruppen immer in gleiche Rhythmen dann abferkeln, dann wieder... Also dann die Schweinen die Milch geben, und wenn die Fackel wegkommen, dann werden sie wieder gedeckt. Und das passiert immer in Gruppen eben, damit diese Arbeitsspitzen, die eben speziell rund um die Abferkelung sind, also wenn das Schwein die Ferkel kriegt, damit die Arbeitsspitzen für den Landwirt dann besser managebar sind, weil da muss man viel Zeit im Stall verbringen, da geht es dann um das, schafft man das eine oder andere Ferkel mehr, dass sie überlebt und dass da wieder bestmöglich versorgt sind. So hat sich das einmal entwickelt mit Gruppenhaltung. Und dadurch, dass ich wieder zurückkomme zum Natursprung, wo man eigentlich herkommen kann. Ja. Und dadurch ist es eigentlich so auf Mittelbetrieben bis Großbetrieben sowieso, dass das nur mehr mit künstlicher Besamung geht, weil das auch Eber ja gar nicht schafft. Und man will natürlich das auch sicherstellen.
Hast du den falschen Eber?
Kennst du den Stürmer noch nicht?
Martin, du merkst, wie schnell, dass wir abweichen.
Das war mir eh klar, dass wir da abweichen, wenn es um Schweine reingeht. Aber dass wir es schon in den ersten paar Minuten schaffen, das ist außergewöhnlich.
Das geht ganz schnell bei uns.
Ich rede trotzdem weiter, genau, danke. Ja. Und wir haben eben nur mehr einige wenige Muttersauen, weil wir alle, also 100% der Ferkel selbst direkt vermarkten, also selbst mästen und nachher dann direkt vermarkten als Fleischprodukte. Und somit schafft es auch Eber wieder mit seiner Manneskraft selber. Ja. Und jetzt haben wir da einen Eber, der einen Natursprung machen darf. Und wir können sie dann auch mit den Rassen spielen. Wir haben verschiedene Muttersauen, Turok, reinrassige Turok, Turok-Kreuzungen. Und es schaut dann richtig bunt aus bei unserem Feld. Und jetzt zur eingänglichen Frage eigentlich vom Andi. Am Feld kommt aber die aus. Kann man nicht ganz so sagen bei uns, weil wir dann jede Woche schlachten, wir dann jede Woche entnehmen und somit brauchen wir es ja auch versetzt am Feld draußen. Somit dann wir eben genau nicht in Gruppen zusammen, sondern auch ziemlich versetzt natürlich, dass wir möglichst alle Alterspartien immer haben. Und dann haben wir draußen am Freiland ein Gehege, wo wir massive Grundeinstreu geben. Das unterscheidet uns nämlich von der Freilandhaltung. Die gibt es ja schon, die ist ja schon bekannt. Freilandhaltung von Schweinen ist auch per Gesetz definiert. Die dürfen 14 Schweine pro Hektar halten. Nur wenn man sich mit einer Weidehaltung von Rindern, wie man es aus den Bildern oder vom Urlaub kennt, vergleicht, eine Schweineweidehaltung ist sehr, sehr, sehr schnell eine Gartspartie. Weil Schwein, haben wir schon geredet, hat das in der natürlichen Triebe, das umwühlen wollen. Und die fressen jede Wurzel, jedes Gras, da bleibt nichts mehr über. Und was ist dann die Folge? Ausscheidungen gibt es natürlich bei jedem Tier. Ja. Und dann versickert das Ansatz, weil es keine Pflanzen mehr gibt, die das aufnehmen können. Und somit haben wir gesagt, Weidehaltung von Schweinen ist nicht nachhaltig, weil die Ausscheidungen versickern irgendwo und dann, auch wenn es sich für die Behörden rechnerisch ausgeht, dass man auf einen Hektar 14 Schweine hält, macht das für uns keinen Sinn. Das ist Vergeudung von Ressourcen, von Flächenressourcen nämlich. Okay, dann kann man wieder sagen, wir in Europa haben es Geld, holen wir die Schweine auf großen Flächen und importieren sie Eiweiß von Südamerika. Genau das wollen wir nicht, ja, und wir persönlich nämlich auch nicht.
Was
ja.
heißt Eiweiß importieren?
Zum Futter? Naja, in der Schweinehaltung im Speziellen kommt natürlich sehr, sehr viel Soja aus Südamerika.
Ja.
Regenwald abgeholzt oder nicht, ja, entweder ist er frisch angeholzt oder er ist irgendwann mal angeholzt worden, weil andere Flächen gibt es dort, ja, gibt es schon, aber nicht so in dem Ausmaß halt, ja. Also es kommt sehr, sehr viel von Südamerika oder von Ländern außerhalb der EU zumindest, ja. Und wir haben gesagt, und gentechnisch verändert im großen Stil natürlich, ja. Und wir haben gesagt, wir wollen keine gentechnisch veränderte Futtermittel und wollen das im besten Fall alles selbst aufbauen. Und wir wollen vor allem diese Flächenverschwendung nicht betreiben, die Freilandhaltung grundsätzlich macht. Und auch den Wahnsinn nicht, dass da Ausscheidungen versickern, nämlich ungenutzt versickern, ja, und dann ins Grundwasser kommen und eigentlich aber die wertvolle Ressource des Düngers nicht zur Verfügung
stellen. Jetzt muss ich aber nur mal, dass das für unsere Zuhörer auch klar ist, für mich ist das ganz klar. Das heißt also, ihr macht so einen Wattwanderstall mehr oder weniger, ihr zirkt es nach einer Periode, zirkt sie um mit dem Ganzen. Das heißt, die Sau hat dann wieder was zum Fressen, das versickert und wenn das wieder ist, dann zirkt es wieder weiter. Und die Sau, was auf der Fläche, auf der neuen Fläche zu fressen kriegt, da reicht das Eiweiß, dass ihr kein Soja von Ausland zufordern müsst. Versteht ihr das richtig?
Also grundsätzlich mal, genau, die eigenen Futtermittel, die feldeigenen Futtermittel, die reichen für uns, dass wir nichts zufuttern müssen.
Okay, aber das müsst ihr schon
haben 15%, das wir zukaufen an Futter, aber das kommt aus Europa und ist gentechnikfrei natürlich.
Okay, ihr schaut praktisch, dass immer also genau die gleiche Fläche anbaut, was die Sau verbrauchen, so ungefähr.
Ja, so kann man es grob sagen. Okay. Völlig richtig, genau. Und jetzt zur Fläche, die Schweine besiedeln. Die stehen eben, also wir bauen Buchtenwände auf, mobile Buchtenwände, die man wieder abbauen kann. Haben wir Schweine-Iglo und ein Weidezelt. Genau.
Das, was man da auf dem Foto sieht, also für die Zuhörer sehen das natürlich nicht, aber...
Genau. Und wir verlinken ja alles dann.
Das stimmt.
Perfekt.
Stimmt.
Und wir haben dann einen Futterautomaten drinnen stehen, wo es nach Belieben jederzeit 24/7 fressen können. Und eine Tränke, wo es 24/7 Wasser trinken können. Und wir geben am Anfang eine massive Grundeinstreu rein, also gleich einmal 20 cm über die gesamte Fläche. Bei uns hat jedes Schwein ungefähr 5 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, also richtig, richtig viel, wenn man es mit 0,7 im Stall vergleicht.
Besser wie in den meisten Büros.
Richtig, und vom Licht und von der Luft her besser als in den meisten Büros vor allem auch. Ja. Genau, und alles auf natürlich gewachsenem Boden, das heißt, die Schweine können die 20 cm durchgekommen, sind drunter auf Erdreich, auf Wurzeln, die da vorher gestanden sind, von Pflanzen, die vorher gestanden sind. Und dann geben wir jede Woche, oft im mehrere Tagesabstand nur, wieder neue Stroh rein und andere Einstreumaterialien, Maisspindeln, Hackschnitzel, Silageballen, was eigentlich die Natur hergibt. Ich habe ja schon Hockgut, also grünes Hockgut, Nadeln, Nadelwipfeln und so, also taugt die Schweindeln auch unendlich. Und da gehen wir immer wieder rein, damit eben alle Ausscheidungen von den Schweinen in dieser Strohmatte oder in dieser Einstreummatte gesammelt werden. Und am Ende, also dann kommen nochmal Ferkel rein und neue Ferkel dazu nach einer Zeit, dann ist es einmal so, dass die Vollbestückung herrscht und dann fangen wir zum Entnehmen. Wir haben in Summe zwei Gehege, somit haben wir immer ein Gehege, wo wir entnehmen und immer ein Gehege noch, wo noch kleine Fackel dazukommen. Und wenn aus einem Gehege mal das letzte Schwein entnommen ist, dann bauen wir die ganze Anlage ab, Buchtenwände weg, Futterautomaten weg, Iglos weg, Weidezelt weg und dann wird diese ganze Einstreu-Mistmischung, die von den Schweinen schon extrem gut durchgewühlt wird, weil das einfach in den natürlichen Triebe drin haben, das ist schon vorkompostiert. Und da muss ich nur ergänzen, da haben wir heuer im Winter, wir haben einen richtig guten Winter gehabt, vom Frost her, von den Temperaturen her, aber einen sehr trockenen, wenn man sich noch zurück erinnern. Also wir haben wenig Niederschlag gehabt, erst hinter aus im Winter, wo wir viel Schnee gehabt haben. Und da haben wir es beobachtet, so haben wir das eigentlich auch noch nie gesehen, da sind die Schweine gern draußen gelegen. Das bei minus 10 Grad, haben wir sich gedacht, was ist da verkehrt, ja? Aber die Viecher sind einfach nicht deppert. Ja. Ich habe es eingangs schon gesagt in unserem Vorgespräch, die wissen ja ganz genau, was zum Tun haben. Jetzt haben die durch dieses Umwühlen, ist die Einstreumatten biologisch so aktiv, die kompostiert schon und gibt Wärme an. Die haben sich die oberste Schicht, die wegen von der äußerlichen Bedingungen her wegen abgekühlt ist, schirms weg, so ein Körperlänge schirms weg und dann legen sie sich drauf auf das, was von unten her warmt.
Echt?
Also das unglaublich, was schätzt man anschauen.
Nicht blöd eigentlich.
Und genial, wie gut das, also in dem Winter jetzt, wo es trockener war, als wir sonst manchmal haben, wie gut das jetzt da kompostiert ist, schon vorkompostiert. Weil dann, wenn wir die letzten Schweine genommen haben, wird das Ganze zusammengeschoben auf Zeilen und dann damals wirklich mit dem Kompostwender durcharbeiten. Dann wird das auch super heiß nochmal und kompostiert richtig fertig. Und letztendlich bringen wir einen fertigen Kompost auf die Felder dann als Dünger aus.
Also eine geniale Fußbodenheizung.
Eigentlich eine coole Fußbodenheizung. Auf dir war es wahrscheinlich ein wenig zu kalt, ja.
Mir war es zu kalt, aber...
Okay, aber gute Kreislaufwirtschaft, oder?
Das extrem, genau. Genau. Also und wir reduzieren damit die Abhängigkeit ganz von genau. Düngerimporten. Ja, genau. Die kommen her wieder, großteils aus Unteuropa eigentlich. Mhm. Genau, da reduzieren wir die Abhängigkeit, haben das selber in der Hand und vor allem bringen wir Struktur auf die Felder, können den Humusgehalt erhöhen. Langfristig jetzt, das geht nicht von heute auf morgen natürlich, aber wir bringen wieder Biomasse auf die Felder, haben Nahrung für die Regenwürmer und halt einen langsam wirkenden, aber kontinuierlich wirkenden Dünger.
Was mich jetzt gerade voll interessiert, ist ein Schweinedünger und ein Kurdünger, behandelt man das anders oder nimmt man den für was anderes her? Oder ist das eigentlich gleicher, erzielt den gleichen Effekt am Acker? Also jetzt also, von Sauerstoff was raus, nimmst du von Kurstoff?
Es geht um den Stickstoff, der im Dünger ist.
Bleibt das gleiche.
Und dann, jetzt nicht kilomäßig kann man nicht sagen, weil es hängt ja stark von der Einstreu.
Okay, ja.
Und bei uns ist sehr, sehr viel Einstreu natürlich, extrem viel Einstreu. Hat weniger Düngergehalt, Stickstoffgehalt als rein die Ausscheidungen.
Aber es ist mir jetzt gar nicht gefallen, die Frage, ob das gleich ist oder ob es da. Hast du es gewusst? Weiß ich nicht.
Also, ja, überhaupt nicht. Wenn man jetzt rein den Code vergleichen würde und gleich für Einstreu hat, ist es wahrscheinlich ähnlich. Ich bin jetzt kein Experte, aber es gibt eben Werte dahinter, mit denen man dann rechnen kann. Das weiß ich jetzt in der
Tiefe dann nicht. Also, du wolltest wissen, ob ein Kilo Kurscheiße und ein Kilo Schweinescheiße gleich viel Stickstoffinhalt.
Genau,
gleich das ist, finde ich jetzt für die Laborratten sozusagen unsere Zuhörer
das spannender. War interessant, ja.
Also ihr kennt ja davon Geruch auseinander.
Kennst du das oder kennst du nicht? Kennt man schon. Kennt man schon. Ja, natürlich,
das,
ja.
Das finde ich schon.
Das war ein alter, sauer Kurstoff, das kennt man schon.
Genau, das sagst du jetzt alt, gell? Aber ich möchte jetzt auch noch was sagen. Wir haben im Sommer, nehmen wir an der Ferienaktion teil von unserer Gemeinde, bitte der Ferienprogramm und dann halt da umliegende Betriebe oder Ferieninstitutionen ausschreiben. Und da hat sich das jetzt schon etabliert, dass die Schüler gern zu uns kommen und die Ackerschweine besuchen und generell über unseren Hof was erfahren und am Hof irgendwas erleben und sehen. Und wir haben ja dann die Kompostzeilen schon, das ist ungefähr die Jahreszeit im Sommer, wo schon kompostiert ist. Und dann rennen da die Kinder schon auf diese Zeilen herum. Ich hab das gerade gehört, das ist Kot, Urin und Einstreu, mischt, aber halt schon kompostiert, rennen da mal rum und spülen und graben und werken. Gell? Und dann sage ich so, jetzt kommt mal her, jetzt möchte ich euch mal roten lassen, kommt ihr drauf, was das ist. So überlegt, gell, sagt einer, er glaubt, das, was beim Mähdrescher hinten rauskommt.
Ah, ja, hey,
hab ich gesagt,
hinten rauskommt es einmal.
Ein Wort ist richtig.
Dann wäre andere, dann habe ich gesagt, hat nur wie ein Tipp, gell? Dann hat der andere gesagt, ja, er glaubt, das ist Erde. Okay, und hat nur irgendwie ein Tipp, ja, ich glaube, das, was bei den Schweineln hinten rauskommt, hat er tatsächlich so gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, alle drei habt ihr recht. Ja. Und dann habe ich ihnen halt erklärt, dass das so gut kompostiert wird. Und dann habe ich was in die Hand genommen und dann habe ich die Kinder alle riechen lassen. Und die Betreuungspersonen, die Begleiter, die mit waren, die waren alle beeindruckt. Also es hat wie Walderden gerochen und sowas bringen wir dann auf die Felder aus. Ja. Und das, ich sage, das stärkt natürlich schon, jetzt für die Kinder ist das jetzt irrelevant, wie gut das riecht oder nicht, aber das stärkt grundsätzlich das Vertrauen, glaube ich, schon in die Bevölkerung, wenn man sagen kann, man bringt Erde letztendlich aus. Und Erde entsteht aus derer genialen Tierhaltung.
Ja, vor allem, dass den Kindern beibracht wird, wo kommt unser Essen überhaupt? Was das solche Grundsorgen?
Genau, das ist uns einfach grundsätzlich wichtig, weil wir haben genug Arbeit bei unserem Hof, aber das ist uns wichtig, dass wir sich die Zeit nehmen für die Ferienaktion, weil es uns ganz wichtig ist, dass die Kinder ein bisschen mitkriegen, weil ja, leider kommen ja alle immer weiter weg von der Landwirtschaft, von der Ernährung her, weil keiner mehr kaum mehr einen Bezug hat zu Höfen, geschweige denn zu tierhaltenden Betrieben, die es ja fast nicht mehr gibt. Und darum ist uns wichtig, dass wir da die Kinder mitnehmen und das war schön zum Sehen einfach, was die Kinder für Freude haben an der Natur und wie die Sachen aufnehmen und dass die eben da nicht geschreckt sind, wenn die einer Gwandl nachher duftet oder was. Da sind eher Töter, die da ein wenig aufgeregt sind.
Aber das heißt, ihr habt sich da eine gute Idee vom Mäcki eigentlich geflattert, weil der Mäcki macht ja auch Kindererziehung.
Genau, das kommt ansonsten vom Mäcki.
Genau.
Der Junior-Tüte. Oder? Genau. Hast du den nicht mehr, oder?
Gibt's ja nicht mehr.
Wie heißt der? Happy Meal,
genau, richtig.
Bin ich schon Zeit draußen aus
dem Happy Meal Game.
Genau.
Aber das heißt, das Codewort dafür ist Ackerschweine.
Codewort, ja.
Das stimmt eigentlich.
Genau, wir haben das so sehr lange.
Oh, das war ein Codewort. Codewort Ackerschweine. Raus, ihr Ackerschweine.
Wir haben da tatsächlich lang getüftelt, weil wir, also für unseren Betrieb und für uns persönlich ist die Haltungsform sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen es jetzt nicht Freilandschweine nennen oder irgendwas.
Was man schon kennt halt.
Was man schon kennt, weil es ist was anderes. Ja. Es ist definitiv was anderes. Und es ist was Besonderes. Und jetzt wollte man einen Namen, den es in der Form noch nicht gibt. Und sind wir noch lange grübeln, dann auf Ackerschweine kommen und sind sehr, sehr happy damit. Ja. Und man muss sagen, mittlerweile gibt es, also wir waren der zweite Betrieb in Österreich, noch am Pionierbetrieb in Niederösterreich. Die sind wirklich herausragend, was die schon ausprobiert haben und auch schon alles umgesetzt haben. Das Konzept kommt grundsätzlich aus England, aus Kanada kennt man es auch und so. Und schön, dass das den Weg nach Österreich über Umwegen dann gefunden hat. Und wir waren eben der zweite Betrieb in Österreich, der das so auf die Füße gestellt hat, haben es für uns noch ein bisschen adaptiert, wie es für uns einfach, weil wir doch 100% direkt vom Markt nur besser passt. Aber sind da sehr happy, nämlich auch, wie es funktioniert. Ganz offen gesagt, wir haben auch Respekt gehabt vom ersten Winter, dass man da jetzt mit Schweine, wo die ganze Branche sagt, ah, da wird es ausschauen im Winter und wo eigentlich die ganze Branche darauf wartet, dass wir in den Bock schießen, muss man ganz ehrlich sagen, weil
das ist Wahnsinn.
Wir haben jetzt 5,5 Jahre Genehmigungsverfahren hinter uns und es ist immer noch nicht genehmigt. Ich sage das einfach ganz offen, weil es so ist, ja. Und da sieht man wieder mal, wie der österreichische Staat grundsätzlich funktioniert. Jetzt schreit ganz Österreich nach mehr Tierwohl und dann macht man innovative Sache, aus meiner Sicht ein Maximum an Tierwohl, ein Maximum an Nachhaltigkeit, wenn man Tierhaltung hernimmt. Und dann wird es einem behördlich sehr, sehr schwer gemacht, dass man das auf legale Vier stellt. Mittlerweile sind wir 6 Betriebe in Österreich, kein einziger hat die Genehmigung dafür.
An was scheitert die Genehmigung? Es wird ja irgendein paar Punkte geben.
Ganz grob gesagt an der wasserrechtlichen Bewilligung. Mhm. Es ist, wie ich eingangs gesagt habe, die Freilandhaltung ist definiert, 14 Schweine pro Hektar. Geht sie rechnerisch, da hat irgendwer einmal Rechnung angestellt, geht sie das aus, dass diese Einträge vom Pflanzen aufgesammelt werden. Ja, die Rechnung hat er wahrscheinlich ohne Schweine aufgestellt, aber für Schweine dann geschrieben. keine Ahnung so wieso, sicher. Weil Schweine auf einer Weide heißt null Pflanzen mit der Zeit, nicht in der Kurzfristigkeit, aber mit der Zeit definitiv und somit versickert alles. Und wir machen da eben was ich schon gesagt habe, was Flächeneffizienteres, aber trotzdem eben so viel Fläche die Schweine bieten, dass ihre natürlichen Triebe auf ein Maximum ausleben können und da einfach ihr Leben genießen können.
Das heißt, das Zuwasserproblem. Oder
Grundwasser.
Ja, Grundwasser, genau. Also, okay. Aber Zuwasser in dem Sinn, der Regenwasser wirkt ja natürlich auch auf die Einsteuer genau, und bringt es nach unten. Und darum brauchen wir, wie ich schon gesagt habe, unendlich Einsteuer am Schluss. Wenn man bei uns schaut, wird dann eh jeden Tag fast was auf Instagram auch und auf Facebook, wenn man bei uns schaut, am Schluss, wenn wir die letzten Schweine damit nehmen aus einem Gehege, stehen die auf ungefähr 1 Meter Einstreu.
Ja, Wahnsinn.
Eine gigantische Kubikmetermenge, die wir da benannt haben auf der Fläche dann.
Einstreu ist ganz normal Stroh, oder?
Großteil Stroh, aber eben eine massive Grundeinstreu, da geben wir entweder Hockgut, Rindenmulch oder Maisspindeln, was ich halt in großen Mengen herkriege, weil ich gar nicht so viel Stroh habe und das kann ich am Anfang gut und effizient verteilen. Und dann haben wir in mehr Tagesabständen, je nach Witterung, je nach Wetterprognosen auch, bis unendlich Stroh nachstrahlen. Genau,
ja. Also hast du Strohprobleme auch im Sommer? Oder generell?
Nein, Stroh habe ich genug. Also, nein, wir machen ja, so, wie, dass wir genug haben, aber ich muss natürlich das ganze Jahr durchkommen. Genau.
Ja, das ist
Nein, definitiv. Ja.
Darf ich mal ganz kurz, weil wir sind ja super seriös, also ihr zumindest, ihr werdet auch was Seriöses mit, nämlich eine neue Sorte, die es noch nicht zu kaufen gibt und da wirst du jetzt sozusagen unser Guinea Pig, wie man im Englischen sagt, Versuchs, wie nennt sie das? Du darfst das einfach beim Versuchsschweinchen.
Heute ist es beim Schwein.
Heute ist es beim Schwein, ja.
Das Versuchskaninchen wieder auch zum Schweinchen. Also, wir haben da einen Traunsecker Rubiner, aber sag du mir, aber es schaut richtig, richtig fein aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
die Farbe hat doch keiner gehabt.
Die Farbe.
Zum Wohl, Männer.
Zum Wohl.
Prost, ja.
Von der Fruchtigkeit viel mehr Primärfrucht. Also du hast einen Apfel vorne, aber du merkst eine dunkle Frucht auch am Gaumen. Und wir haben den deswegen Rubiner getauft, eben wegen der Farbe. Wir haben natürlich wieder eine Geheimzutat drinnen, die ich einfach nenne. Nein, wir haben ein bisschen herumexperimentiert und wir haben mit Waldbrombeeren, das ist ein großer Unterschied, nicht Zuchtbrombeeren, sondern Waldbrombeeren, die kannst du mittlerweile pflücken lassen, in Bio-Qualität, und man soft machen lassen. Und Waldbrombeeren haben so einen feinsäuerlichen Geschmack, der taugt mir einfach voll und die Färbung ist extrem geil. Waldbrombeeren, wenn du die presst, der Saft ist fast schwarz. Mhm. Du brauchst sehr, sehr wenig und er kriegt dann eben so eine geile Rubinfarbe und das hat mir einfach gefallen. Ehrlicherweise haben wir die, das ist ein bisschen eine lustige Geschichte, warum das halt überhaupt gibt. Wenn du auf die Flaschen genau schaust, zeitlich steht drauf, dass wir es eigentlich produziert haben für, schauen wir mal, ob man es sieht, seitlich müsste es ein bisschen draufstehen, produziert haben wir es eigentlich für unseren gemeinsamen Freund, den Tobi Bacher. Die Rauchkuchel. Wir haben den gemacht, wir haben den konzipiert, wir haben den praktisch gesagt, wir machen für einmal exklusive Sorten. Und dann kommt und er ruft mir an und sagt, hey, heuer gibt es wieder Moosbeer.
Die Moosbeer.
Moosbeer. Und das ist ja einer super Premium-Sorten, der hat eigene Moosbeeren. Vom eigenen Berg.
Das sind Waldheidelbeeren, sind das?
Genau, das sind so oder ja, nein, es sind nicht richtig Heidelbeeren. Ich glaube, eher so, was hat man Eva erklärt? Das ist eher so, ist ein bisschen heller, also ein bisschen roter, also es ist nicht so dunkel-schwarz, sondern hat, es ist ein bisschen wie ein Cranberry, aber von der Alm viel kleiner. Die pflücken das selber und haben, was, glaube ich, 300 Kilo selber mit dem Rechen gebrockt. Also, und ich weiß nicht, was das für Aufwand war, aber der muss enorm gewesen sein. Haben den presst, pasteurisiert, angefüllt und das, ich glaube, da sind vielleicht 50, 60 Liter rausgegangen. Und die haben wir sozusagen in einer gewissen Menge dann gemischt und da sind wir dann bei 2-3% Softanteil, also relativ wenig. Nur, dass die Farbe da ist und dass der Geschmack eigentlich, also wenn ich dir jetzt nichts gesagt hätte und du hast eine Blindverkostung gemacht und hast die Farbe nicht gesehen, ist da relativ schwer da wahrscheinlich, dass du das einordnest. Aber die Idee dahinter ist dieses Bärenfruchtige im Hintergrund, der Apfel vorn, frische Säure, also dieses Spannungsfeld trotzdem belassen, ein bisschen Restsüße. Und ich finde, er ist ganz witzig geworden.
Aber ist der jetzt für einen Tobi,
genau,
oder was?
Ja. Naja, und jetzt kommt's genau. Und der Tobi sagt, scheiße, wir haben Moosbeeren, habe ich gesagt, boah, aber wir haben ihn schon gefühlt, weil deswegen ist er auf der Etiketten steht da drauf. Und dann hat er gesagt, na, gib mir noch irgendwie die, gib mir doch die Moosfein, das ist Rosamunde, heißt zwei Sorten. Dann haben wir ihm die Rosamunde auch noch gemacht und er hat gesagt, du, zwei Sorten sind wir zu führen. Habe ich gesagt, das ist wurscht, ich verkaufe den selber. Den gibt's ab, ich glaube, wir werden im Mai bei unserem Jahresfest, bei unserer Jahresverkostung, wenn man vorstellen. Der ist noch nigelnagelneu, den hat, glaube ich, den haben vielleicht 5 Leute gesehen. Also,
ich war noch nie gekostet.
Nein, der ist
ganz leicht. Ich weiß nicht davon, dass du was gemacht hast.
Und der sollte ein bisschen dieses Fruchtige und vor allem den Spaß im Glas, wie man so schön sagt, also dass die Farbe wegen mir im Vordergrund steht, das ist bei dem eigentlich das Wichtigste.
Ja, brutal knollig. Hm? Ein bisschen Kirsche kommt da vorhin raus, wenn ich reinrieche.
Ja, aber es ist nicht einmal Kirschen in der Nähe vorbeigegangen.
Nein, aber rote Frucht halt generell.
Also das Geheimnis ist die Waldbrombeere, aber nur in sehr kleinen Dosierungen.
Sehr gut.
Und da merkst du, der hat jetzt von der Malolaktik her sehr wenig, also hat wenig dieses Milchsäureartige, den haben wir nicht so lang stehen lassen, damit er frischer bleibt. Ich wollte den richtig knackig, richtig, und der ist 100% Streuobstöpfe.
Also auch kein Gerbstoff, gar nichts.
Also nein, der hat keinen Gerbstoff, genau. Und wir haben da einen Tank ausgesucht mit dem Tobi gemeinsam, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich der selber nicht so auftragt, weil wir haben eine gerbstoffreiche, ja. Weil der ist als Aperitif natürlich geeignet, weil da hast recht wenig Gerbstoff, der ist super zum Trinken, der hat einen gescheiten Trinkfluss, also den kannst du schütten.
Ja, und Farb sowieso. Farb erstens ist er auch im Schrauber, weil ich gesehen habe. Also ja, easy to surf ist,
easy also to surf, genau. Gastronomie. Genau. Also ich glaube, von dem Beispiel haben wir mal die erste Charge produziert, schauen wir mal. Also ja, mal something new, wieder mal was ausprobiert.
Cool.
Und wir haben ja vom Herrn Stürmer heute wieder was Geiles mit. Oder beziehungsweise hat er wieder aus dem Rührer Hauptquartier wieder was Feines gemacht.
Aus meinem Rührer Hauptquartier habe ich wieder mal was mitgenommen, dass wir straff stehen können. Nein, ich habe meine zwei Sorten mit für die Martin zum Kosten. Einmal habe ich ein Fleisch mit, mein klassisches Tatar. Was ich davor gesagt habe, am Abend ist vegane Tatar. Weil du kennst ja mein Produkt noch gar nicht. Bist noch gar nicht mit dem in Berührung gekommen.
Nein, mit dem nicht. Also mit Tatar kenne ich natürlich, aber deins noch gar nicht. Also nur aus die Podcasts, der ich verkehrt und da mir schon vorgestellt, wie es schmecken kann. Ja. Was habe ich da jetzt in die Hände? Ist das jetzt das?
Du hast jetzt das Vegane.
Ich habe mir schon gedacht.
Das Vegane. Und die gröberen, das sind die Fleischsachen. Jetzt ist es eh ganz witzig.
Ihr seht es gerade nicht, aber es ist der Ritterschlag.
Dass er
der Kader, da ist. Der Kader ist ein rohes Fleisch. Der isst nämlich kein rohes Fleisch. Gar keins normal.
Witzigerweise, Mike hat, die frisst auch kein Rindfleisch, mag es nicht. Wenn ihr Händelfleisch ein rohes hingibt, frisst es auch Rindfleisch, Schweinefleisch.
Ich würde sagen, das war der Ritterschlag. Peter der Prächtige hat es gefressen. Also.
Vielleicht.
Eva darf es nicht hören.
Ohne Brot muss es dem geben, das ist dann zum Abnehmen. Nur Rindfleisch. Aber das hätte mich auch die Frage hätte interessiert. Wie, ihr habt ja Kühe, also generell muss ich mich fragen, ihr habt so Kühehaltung, das ist Moskau, oder? Also ganz.
Kühe? Für Rindfleisch nennt man Stiere oder Ochsen. Stier, ja. Also wir haben Stiere, genau. Rinde, okay. Wir haben Angusrinder noch, ja.
Wie viel habt ihr da?
Da haben wir 14.
Das Stück. Machst du auch also für eigen?
Wir haben uns auch zu 100% für eigene Tiere
gemacht. Okay. Gastronomie kriegt nichts für euch?
Gastronomie kriegt schon was. Haben wir die Kontakte nicht okay. So, beziehungsweise auch die Anfragen nicht. Ja.
Okay, also www.grübelhof.at, oder?
Völlig richtig.
Ah, schon, ja. Ich habe das sogar aus dem Stegreif rausgelesen.
Nein, wird uns natürlich gefreut. Ja. Also wir haben mit der Gastro schon ein bisschen was probiert. Mhm. Es stellt sich halt manchmal die Thematik aus, also wir brauchen Gastronome, die mit uns zusammenarbeiten, die eine richtige Küche noch betreiben, die mit einem, im Idealfall mit einem ganzen Viech was anfangen können. Jetzt, also anteilig zumindest. Weil es bringt mir nichts, wenn einer 40 Kilo Lungen braten will. Also die kann ich nicht bieten, weil ein Schwein und ein Stier hat jeweils zwei Stück Lungen braten. Und wenn ich einen Stier schlacht, dann habe ich die zwei Lungenbrunnen aus. Wenn ich drei Schweine schlage, habe ich sechs Lungenbrunnen zum Beispiel. Ja. Also ich muss anteilig das ganze Schwein und den ganzen Stier verkaufen und kann nicht nur Edelteile an irgendwen liefern in größeren Mengen.
Dass die Verfügbarkeit auch für einen Wirten passen würde, wenn er öfters was macht.
Genau, also das müssen dann Gastronomen sein, die entweder sehr abwechslungsreiche Karten haben, Tagesmenüs haben, wo's dann anteilig alles ein wenig an den Mann bringen. Aber wenn sie relativ starre Karten haben,
wird schwierig.
Und nur weniger Produkte, dann wird es schwierig, dass wir zusammenkommen. So schade ist natürlich, würde uns gefallen, aber wenn wir es natürlich sehr begrüßen würden, wenn die Gastronomie auf heimische Qualitätsprodukte setzt, weil in der Landwirtschaft, aber in der Gastronomie ist dasselbe. Also unser, mit dem wir antreten sind für unseren Hof, ist, dass wir dringend wieder Wertschöpfung zurückbringen müssen auf dem Hof. Allein so Hofgebäude zu erhalten über die Generationen, das verlangt einen großen Input, einen finanziellen Input und arbeitsmäßigen Input
natürlich. Maschinen brauchst du, die so teuer sind.
Maschinenpark ist dementsprechend, aber allein das Hofgebäude auch, dass man das über die Generation weiterführt, das sind große Gebäude, wo allein, wenn du das Dach nächtigst oder das Fassad neu machst oder was auch immer, da geht es gleich um Gelder halt.
Kommt klar Flächen zusammen.
Und darum sind wir mit dem Antreten, dass wir dringend Wertschöpfung zurückbringen. Und jetzt haben wir gesagt, wollen wir möglichst wenig Rohstoffe verkaufen, was ja in der Landwirtschaft eigentlich Usus ist, also dass man entweder Ackerkulturen, Weizen, Eis und Co. zum Beispiel verkauft oder Zuckerrüben, wie auch immer jetzt. Oder im Stallbereich Milch, Ferkel, sind zwar jetzt Tiere, aber in Wahrheit wären es genauso, gibt es Börsenpreise für die Tiere und so wie der Börsepreis für die Ferkel gerade ist, so viel zahlt auch mein Nachbar, wenn er mir die Ferkel abnimmt. Ja, also auch wenn wir direkt Bezug gehabt haben früher beim Ferkelverkauf, da haben wir sich nicht die Preise zwischen der Nachbarschaft ausgemacht, sondern da gibt es Marktpreise dafür. Und dementsprechend sehr oft uninteressant ist das natürlich, gerade wenn man eben durch kleineren Mengen produziert. Und die Preise werden gemacht in die großen, ich sage jetzt im Schweinebereich, in die großen Schweineländer wie Spanien, das größte Schweineproduzent Europas, oder Deutschland, Holland, Dänemark und so sind große Schweineproduzenten. Die können natürlich kosteneffizient produzieren, da arbeiten eh kaum Inländer dann noch in die Stelle Industrie, natürlich. Das ist eine Industrie. Genau. Ja. Aber dort werden die Preise gemacht. Ja. Und der Österreicher muss halt dann auch Schritt holen. Und wir haben gesagt, für uns ist das keine Option, weil das würde in der Schweinezucht zum Beispiel heißen, dass man schon langsam Richtung, also da gibt es die dänische Schweinegenetik, dass man dort hingeht. Also da kriegen die Muttersauen weit mehr Ferkel pro Wurf als Zitzen haben. Dann musst du ab dem ersten Tag mit künstlichen Armen arbeiten. Also du nimmst die Ferkel am ersten Tag weg, tust das gleich in so Boxen rein, wo es dann mit künstlicher Milch gesorgt werden und so. Ist das die Tierhaltung, die wir wollen? Wir haben ganz klar gesagt, nein, für uns nicht. Dort geht es in der Menge hin, weil es sonst preismäßig nicht machbar ist. Und wir haben gesagt, wir wollen anders schauen, dass wir Wertschöpfung auf den Hof zurückbringen. Und das ist für uns eben mit Fertigungstiefe. Das heißt, wir wollen am Acker die Kulturen anbauen, die wir für die eigene Fütterung brauchen, einfach damit wir es auch qualitativ in unsere Hände haben. Oder zum Beispiel Kürbiskerne bauen wir, machen wir eigenes Kürbiskernöl. Auf die Streuobstwiesen, das ernten wir für eigene Säfte, für Most, für Mosterol, Most mit Aperol vermischt, um auch einen fertigen Seidelflaschel zum Anbieten. Und im Tierbereich schauen wir natürlich auch, dass wir die volle Wertschöpfung zusammenbringen und da Schweine im Idealfall das Ganze verarbeiten. Also sogar die Schweineohren werden getrocknet zu Hundeleckerlis und sonst auch das ganze Schwein bis auf Knochen. Schauen wir, dass wir den Mann und dann die Frau bringen. Und im Tierbereich genauso.
Ich bin immer noch bei den Leitsitzen. Also wenn du die kleinen Ferkel ja sozusagen versorgen willst, brauchst Leitsitzen.
Warum willst du eine vermieten oder was? Willst du ein Nebengeschäft aufbauen oder was? Der Zitzen an die.
Ich will jetzt nicht komplett meine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, dass du performancemäßig nicht mitkommst. Ich glaube zu wissen, dass ein Schwein, bezogen auf das Körpergewicht, mehr Milch gibt als eine Kuh. Baff, gell?
Da bin ich aufs Körpergewicht in die Relation gerechnet. Ich hab gar nichts was anderes
gedacht. Ich weiß nicht, was du schon wieder hin hast, das weiß ich eh.
Ich weiß schon wieder ganz was. Ich hab gedacht, wenn der Andi seine Zitzen nicht vermieten kann, wenn Zwänge rauskommt, weil er ist, glaube ich, ab und zu scheinschwanger. So kommt es mir vor. Nicht von deiner geistigen Umnachtung.
Von meiner geistigen.
Nein, von deinem Bauch habe ich gemeint.
Also, was?
Aber ihr, nein, was, du hast ja noch andere Zitzen. Also, was braucht man?
Nein. Ich würde jetzt einmal sagen, ich habe gehört, du hast uns einen Witz mitgenommen.
Ich war nicht vorbereitet, aber ich habe zum Anfang gefragt. Und
ganz kurz, jetzt werden wir den Einspieler einschossen für den Witz der Woche und Jingle ab.
Flachwitz der Woche.
Leg los.
Also, es geht um den internationalen Reimwettbewerb. Und wie es bei internationalen Bewerben so ist, muss ja das auf Englisch passieren natürlich. Und da hat es Vorausscheidungen gegeben, Halbfinale, Finale. Und dann stehen sie im Finale nur mehr zwei Personen gegenüber. Und die Vorgabe ist gleich wie in die Vorrunden. Es ist eine große Jury da und die wirft ein Wort in den Raum. Dann haben die zwei Teilnehmer, wie es dann im Finale ist, nur 5 Minuten Zeit, dass sie sich zurückziehen. Und mit diesem Wort müssen sie dann einen Reim kreieren und den dann vor dem Publikum und vor der Jury vortragen. Und da wird dann der Sieger gekürt. Und im Finale stehen sie gegenüber ein österreichischer Student und ein deutscher Pfarrer. Die Jury wirft ein Wort rein und das ist die Stadt Timbuktu. Beide ziehen sich zurück, grübeln. Ah, Timbuktu, was soll man da zusammenbringen? Gehen jetzt auf die Bühne wieder raus. Der Pfarrer darf starten. Er legt los. I was religious all my life. I had no children. I had no wife. I read the Bible through and through on my way to Timbuktu. Die Jury und die Fans völlig aus dem Häusl. Nein, wirklich
Applaus,
gigantisch Applaus. In der kurzen Zeit so einen Reim ausschütteln. Dann geht aber ganz entspannt und doch ziemlich selbstsicher der Student Fieri. Fangt an. When Tim and I to Toronto went, we met 3 girls in a tent. They were 3 and we were 2. I booked 1 and Tim booked 2.
Der ist nicht schlecht.
Der war gut. Jetzt habe ich schon gedacht, was kommt da zum Finale?
Ja, ich hoffe, dass die Pointe kommt, weil ich muss sagen, es war auf jeden Fall mit Abstand der lang vorbereiteste Witz, den wir jemals gehabt haben.
Und, ja, stimmt.
Dafür ist ja, der Chuck Norris-Witz, wenn es dann habt, ja, dementsprechend kurz wieder, dann reicht das ja aus, oder?
Ich hab jetzt, damit wir sie wieder wegen von dem Lochflash wieder erholen, habe einen kurzen Chuck Norris-Witz. Chuck Norris trinkt Wasser aus der Leitung auf Ex.
Was soll ich denn mal anders sagen? Jetzt haben wir schon 3 Witze dann,
das
oder was?
Das ist wurscht. Scheißegal.
Ich muss dann nochmal genau überlegen, wie der geht. Genau. Erfinder vom Telefon, Alexander Bell, das Telefon erfand, hatte er bereits 3 Anrufe in Abwesenheit von Chuck Norris. Den Witz habe ich nämlich zugeschickt gekriegt. Liebe Grüße an Erwin, der hat mir den gesteckt, weil mir ist keiner eingefallen.
Grüße nach sehr cool. Deutschland.
Ja. Jetzt haben wir die witzige Phase.
Ja, kurze.
Hast du noch eine Frage, sonst hätte ich gerne.
Leg los.
Wir haben eigentlich noch gar nicht wirklich erklärt, was du alles gemacht hast in deinem Leben. Bist du immer schon Vollwerbsbauer gewesen oder hast du vorher was anderes gelernt? Bist du dann eingestiegen? Seit wann machst du das? Du hast, glaube ich, eine Frau. Hast du Kinder auch? Mhm. Vielleicht, dass du kurz ein bisschen erklären kannst, wo du herkommst. Also, wie ist das angegangen bist?
Also, meine Eltern haben den Betrieb geführt. Ich habe 3 Geschwister, also wir sind zu viert. Und die Eltern haben gesagt, jeder soll grundsätzlich mal machen, wo er Interesse hat, und haben da nicht jetzt gleich von vornherein irgendwen verurteilt. Oder kann man jetzt auch nicht so sagen, weil es eigentlich eine Ehre ist, einen Hof zu führen. Aber auch nicht, wenn auserkoren schon, der dann den Hof führen soll.
Also nicht so der Erstgeborene muss das
genau, machen, definitiv ja. Nicht. Nicht in der kleinen Geschichte. Und darum haben wir Kinder einfach alle unsere Ausbildung gemacht. Haben wir nicht da, ja, jetzt dann ist der Bruder auch fertig. Jetzt haben wir alle 4 eigentlich dann studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, habe vorher die Handelsakademie gemacht.
Respekt.
Ja, danke sehr, danke. Aus meiner Sicht ist immer wichtig, dass man Sachen macht, die einen interessieren. Nur dann kann man erfolgreich sein. Und ich glaube, die Landwirtschaft, wie ich schon gesagt habe, ist ein heißes Pflaster, nämlich auch, dass man es wirtschaftlich da blost. Und darum glaube ich, es fehlt oft in die Schulen, ja in die landwirtschaftlichen Schulen, ein bisschen die unternehmerische Ausbildung. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man in Zukunft Höfe effizient führen kann. Und darum freue ich mich im Nachhinein, dass ich den Weg eingeschlagen habe von der Ausbildung her. Ich habe dann nachher im Finale vom Studium den landwirtschaftlichen Facharbeiterkurs nachgemacht, damit ich da einfach auch noch viel Wissen nehmen Wissen, das ich daheim mitgenommen habe, halt in der Mitarbeit am Hof, halt, dass ich da theoretisches Wissen auch noch aufsammelt. Und dann habe ich über 8 Jahre bei der Firma Pöttinger im Projektmanagement und habe da dann nebenbei auch den landwirtschaftlichen Meisterkurs über 3 Jahre gemacht und habe da mir sehr, sehr viel Zeit genommen für das Betriebskonzept. Da hat man wirklich ein Betriebskonzept für den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb aus und habe dann in dieses Betriebskonzept, das dann die Basis war für das Starten bei unserem Hof, wo wir dann noch weiter richtig Hirnschmalz eingesteckt haben, haben wir ungefähr 1000 Planungsstunden investiert, ich und meine Frau, in das, wie wollen wir den Hof aufstellen und was wollen wir genau machen und wo wollen wir in die nächsten Jahre hin. Und da war eben elementar mal, also ganz grob gesagt, dass wir Wertschöpfung zurückbringen wollen, Tiere so holen wollen, wie wir gut zusammen dahinter stecken können, weil ich glaube, man muss, wenn man was an den Endkunden verkauft, muss man persönlich dahinter stecken, sonst kannst du das Leben lang, wenn alle irgendwie, das geht nicht lang gut.
Du machst dich selber kaputt.
Du machst dich
wirklich kaputt. Du wirst dich von innen, würdest dich echt kaputt machen.
Nein, weil ich glaube, wenn du nicht dahinter stehst, zu 100% bringen die so depperte Kunden, ich sag's jetzt ganz ehrlich, so Scheißkunden, die was vielleicht dir nichts Gutes wollen, wie gesagt, das, was die anderen sind zum Fallen verurteilt. Also du bist weit unstabiler, wenn du nicht hinter was stehst.
Ja klar. Ja.
Weil du bist bei der kleinsten Sache, bring dich schon raus, bringt dich rasch, ich merke selber, weißt du, wenn ich gerade nicht unsicher, würde ich nicht sagen, aber unglücklich bin mit der Situation, mit der Lage, wenn ich weiß, dass mein Produkt vielleicht was nicht hundertprozentig passt und ich kann da nicht dahinter stehen, weil ich jetzt die Falschproduktion wieder erzählt habe wegen einem Veganen, ich kann sowas nicht verkaufen, weißt du, und dann stehst du dahinter und dann merkst, er hat ja nicht so Unrecht, das triggert dich dann, wenn du eher nicht mehr möchtest von dem ganzen Projekt. Darum verstehe ich gut, aber ich glaube, heutzutage musst du sowieso was anders machen wie die anderen, weil normal 100 Sauer stellen und glauben, das rennt alles von alleine. Mir schreckt es teilweise, was ich her, was die Bauern für eine Kilopreise kriegen von den Schweineln oder fürs Kilo vom Ackerbau oder wenn es dann Ackerfläche verpachten, was du kriegst, im Jahr 600 Euro oder so irgendwas.
Genau.
Das ist ja nichts, was du hast mit dem. Das
solche ist Größenordnung ist für den Bock und für den Hektar, genau. Das ist im Schweinebereich, wie ich gerade gesagt, da ist jetzt gerade der Marktpreis um die 1,50 Euro.
Ja, die sind jetzt runtergefallen, sogar Schweinepreis wieder gefallen.
Ja, war 1,39 Euro.
Also 1,50 Euro für das Kilo Schweinefleisch. Wo du
geschlachtet, genau. Ja.
Wo du das X-fache an Futtermittel brauchst, trotzdem, aber du es selber machst.
Es ist verrückt einfach. Da reden wir von Margen oder eben sogar nicht mehr vorhandenen Margen. Also entweder Margen im anständigen Euro-Bereich pro Schwein, ja, die dann im Mester bleiben, oder teilweise sogar legst drauf. Ja.
Und du stehst in Preiskonkurrenz mit einer Industrie, was zigtausende von Viecher jeden Tag geschlachtet, und du hast die Idee, hast wirklich Arbeit, weib mir auf und weib mir Ideologie dahinter und musst dich mit dem gleichen Preis bekämpfen.
Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, und das hast du genau jetzt angesprochen. Da man so nicht kämpfen kann, habt ihr einen anderen Weg gehört.
Genau, also aus meiner Sicht geht es für die österreichische Landwirtschaft nur über den Qualitätsweg.
Weil wir so klein
sind so klar strukturiert. Ja. Und wenn jetzt ein österreichischer Schweinebetrieb mit 500 Zuchtzäunen oder ein Mostbetrieb mit 3000 Zuchtzäunen glaubt, er ist groß. Ja, er ist groß in Österreich. Aber international gesehen ist ein Mickey-Maus-Betrieb.
Da gibt es ja in China Hochhäuser.
Das ist ja Zehntausende, Hunderttausende Sau. Ja.
Komplett irre, was die auffüllen.
Das sind andere Dimensionen. Ja. Und ja, wenn man weiß, dass 25% vom europäischen Schweinefleisch nach Asien geht.
25%?
25%.
Exportieren wir nach Asien?
Ja, genau.
Das finde ich sehr schräg, oder?
Das ist sehr schräg. Und weil das ist eigentlich völlig verrückt. Ja. Woher kommt das? Das kommt einmal ein bisschen übertrieben gesagt, weil der Europäer eh nur mehr Karree, Longebrun und Spare Ribs isst. Es geht ja grundsätzlich nicht jede vierte Sau nach Asien. Aber es gehen
gewisse Teile, oder?
Jawascheln, Rüsseln, Vierseln, aber auch der Schweinebauch in sehr großen Mengen, Schultern. Einfach Stickerl, mit denen der Europäer nicht so gut zurechtkommt, einfach weil es qualitativ zu minder ist vielleicht oder so. Ja. Oder weil er nicht mehr so gut kochen kann und diese Sachen zu richtig feinen Sachen verarbeiten kann.
Ja, will mal was Blödes fragen. Warum hat es sich eigentlich nicht durchgesetzt, dass man aus diesen, ich sage jetzt einmal B- und C-Teilen, aber trotzdem Fleisch und Fett, nicht Burger macht? Ich habe zum Beispiel, kann ich nur sagen, ihr wisst ja, wir haben ja einmal vor einigen Folgen einen Freund von uns da gehabt, der ähnliches System wie ihr habt, aber ein bisschen anders. Die ja diese Duroc-Schweine da in Ried im Traunkreis im Windischbauernhof stehen haben und die haben zum Beispiel, ich kaufe dort gern das Fleisch, weil ich halt best gesagt, die Viecher, also das klingt irgendwie so ein bisschen pervers, aber wenn du das siehst, wie das gemacht wird dort, deswegen lade ich auch jeden ein, schaut sich das wirklich einmal auf, halt einmal zum Grübelhof auf und schaut sich das an, weil damit man einmal sieht, wie die Realität wirklich ausschaut. Und wir machen es immer so aus diesen B-Teilen, best gesagt, weil die machen so Backel. Ich hau das in mein Fleischwolf rein, mache richtig geile Patties. Muss jetzt Fleisch und das Fettverhältnis ein bisschen passen. Sagen wir mal 3/4, 1/4, sagen wir mal im Kopf. Und dann kannst du so geile Burger machen. Also ich habe Schweineburger gemacht, schon Leute vorgesetzt, die keine Ahnung gehabt haben, was das ist. Und die haben gesagt, das Zeug ist ja unglaublich geil. Okay, ich tue Gewürze rein und, aber ich sage, du kannst aus einem Schwein so geile Sachen machen. Mhm. Und der Marc Stiegel, den wir ja so ein bisschen aus den Medien kennen, der mit seinem Sautanz ja da also ein bisschen, eine, nehmen wir es einmal, zumindest eine mediale Rolle hat, wie man Nose-to-Tail arbeiten kann und das live herzeigt, was ich echt cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt ja mittlerweile viele Betriebe, die das auch machen und leben. Aber kann man nicht aus diesen B- und C-Teilen was wirklich Sinnvolles machen, das man nachher portionieren und verarbeiten, verkaufen kann? Gibt es da nicht irgendeinen Schmäh? Gibt es da nicht irgendein, dass man sich selber ein bisschen Gedanken macht dazu?
Also wir in der Direktvermarktung, wir haben ja sowieso den Auftrag, dass wir 100% vom Schwein an den Mann und an die Frau bringen. Also wir dann ja nicht ein Viertel von unseren Produkten, weil ein Viertel von 3 Sau oder 4 Sau, die wir schlachten einmal in einer Woche, da wird der Asiat nicht herkommen und sagen, ja, bring mir den Fleischbaum voll.
Also, aber das machen wir jetzt umgekehrt.
Das macht ja keinen Sinn. Aber in der Schlachtindustrie, wo es ja um tausende Sau, die pro Tag geschlacht werden, geht, also in Österreich werden in der Woche 80.000 Sau ungefähr geschlacht, da in die Großschlachtbetriebe, da macht es schon Sinn, natürlich ein Asienexport. So, wir haben aber den Auftrag, alles zu verwerten und wir schaffen das auch. Aber es braucht natürlich einen Konsumenten, der Verständnis hat dafür, weil wir haben pro Sau 2 Lungenbrunnen, wenn wir 3 Sau schlachten zum Beispiel, die 6 Lungenbrunnen gar sind, dann sind sie gar. Dann kann ich kein mehr herzaubern. Der Supermarkt kann endlos herzaubern, weil der schlacht, wirklich jetzt, Schweine wegen Karree, Lungenbrunnen und Sperbs werden Sau geschlacht.
Und
diese Dinge verkauft sind jetzt grob gesagt, dann wird schon eine Sau geschlacht. Deswegen muss er sowieso geschlacht werden, weil ja die Mengen da sind. Ja. Und über das Jahr verteilt ist es relativ konstant, die Schlachtmengen, weil es werden im Jänner grundsätzlich genauso viel Sau schlachtreif wie im Dezember. Dezember darf man es brauchen, weil da ist Weihnachten. Jänner braucht es kein Mensch. So, da geht es in die Tiefkühlung. Und da werden die Lungenbraten, die dann als Raclette-Fleisch Silvester und Weihnachten da liegen, die werden im Jänner eingefahren und im Dezember werden die auftaut in der Industrie. Das ist so. Oh. Das kann ja keiner Drama davon, dass er, wenn er in Rewe oder in Spar hingeht und der kriegt am 24. einen Lungenbraten, genauso wie am 31. Der kriegt immer alles. So verwendet es auch nicht, Leute schon. Wo soll denn das herkommen? Es werden immer übers Jahr gesehen, das kann man sich grob merken, weil es ja gar nicht anders geht, gleich viel Sau geschlacht.
Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass der Mensch immer Verfügbarkeit will. Genau. Immer Verfügbarkeit, permanente Verfügbarkeit. Der will am Montag um 7 in der Früh, wie der die Fleischtheke aufgeführt haben in seinem LEH und am Samstag um 6 genau das Gleiche. Und dann regen sie leider auf, wo ich mir denke, ob ich, zum Beispiel beim Windischbau, was du jetzt gerade geredet hast, der macht einmal Schlacht der Sau, schreibt aus, was es gibt und dann und regen sie wahrscheinlich leider auf, so, nein, warum hast du das halt nicht, das halt nicht, ja, weil sie das meine nicht produzieren, weil sie halt die Fleischstelle für was anderes hernehmen. Also nicht freu mich dann drüber, über was, wo ich mir denke, das ist ganz frisch von einer Sau, weiß, wo ich herkomme und ich brauche nicht immer alles. Und wie du es richtig gesagt hast, reizt die Leute nicht, können sie nicht mehr kochen. Ich glaube, denen geht das Wissen generell an. Nicht, von den Kochfähigkeiten möchte ich nicht absprechen, aber ich glaube, es geht das Wissen an, was man mit dem ganzen, was man mit der ganzen Sau machen kann überhaupt. Das weiß doch keiner. Mhm. Ich bin oft bei den ganzen Vorträgen auf den Messen und ich bin ja ziemlich viel in der Gastrobranche unterwegs. Auf den Messen, da gibt es zum Beispiel Christoph Grabowski, den nennen sie den Fleischpapst, super cooler Typ und der hat zwei Bierchasser gebracht. The Best Cut of Rindercut und Schweinecut. Irgendwie so heißt das Buch. Ziemlich interessant und der beschreibt Fleischteile, die habe ich noch nie gehört. Ich meine, ich mache ganz was anderes, ja. Aber es gibt so viele Sachen, wo man Kosten hat lassen und sagt, das ist viel besser wie das, nimm das, das kostet Hälfte und. Das weiß ich gar nicht, weißt du? Weil der Fleischhacker, der legt das nicht einmal in die Theke rein, weil man denkt, der legt irgendein speziell Cut von irgendeinem Fell abgeschnitten, von irgendeiner Reihe, das wissen die Leute nicht einmal. Und das Fachpersonal würde es wahrscheinlich nicht verkaufen, weil sie den Mund nicht fußlich reden wollen.
Du hast sicher recht, manche Stickerl werden gar nicht in die Theke gelegt, ja. Die landen gleich in die Würst oder obwohl gehen in der Menge in Export dann.
Genau. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, weil du ja gesagt hast, ihr habt sich konzeptionell überlegt, okay, ihr wollt es nach euren Standards produzieren, aber wie ist jetzt der Verkauf? Weil das ist ja, in Wahrheit ist Produzieren über die eine Sache und die wahrscheinlich viel schwierigere ist, das Zeug an die Frau und an den Mann zu bringen. Wie ist da euer Konzept?
Ich habe mir früher auch gedacht, dass in der Produktion, dass das Kritischste und Schwierigste ist. Und dann hat man eigentlich einmal, mein Abfüller vom Most hat mir gesagt, produzieren ist leicht, ich konnte nur so viel mehr Most produzieren, verkaufen, das ist die Kunst. Und wir sind eh angetreten, auch, dass wir natürlich unsere Produkte auch verkaufen und haben da auch, ich würde sagen, zur Eröffnung haben wir den besten Selbstbedienungshofladen Österreichs auf die Füße gestellt und ich traue mir nach wie vor sagen, dass er unser ganz, ganz, ganz vorne mit dabei ist. Ich würde jeden einladen, sehr, sehr gerne die Speisekammer in Ansfelden zu besuchen. Wir haben die bewusst nicht bei uns am Hof gemacht, weil wir am höchsten Punkt von Ansfelden sind, ein bisschen abgelegen, aber dort, wo man sinnvoll Tierhaltung in Freilandhaltung betreiben kann, wo man nicht gleich jeden Nachbarn um sich hat, der dann durch Fliegen oder Geruch vielleicht belästigt ist. Und die Speisekammer, die haben wir zwischen Gasthaus Hotel Stockinger und McDonald's in Ansfelden gemacht, also direkt in Autobahnnähe, Auffahrtnähe in Ansfelden, dort, wo Frequenz herrscht. Weil auch wenn es um bäuerliche Produkte geht, der Konsument ist heute schon verwöhnt und will erstens mit One-Stop-Shopping sehr, sehr vieles auf einmal kaufen und auch bäuerliche Produkte sehr viel auf einmal.
Dreckig darf es nicht sein, ich war.
Und das muss, genau. Das hast du jetzt natürlich ein wenig rustikal gesagt, aber das muss piepefein ausschauen und unser Bestreben ist schon, dass unsere Produkte sehr, sehr, sehr wertig ausschauen und dass wir da ein cooles Branding, ein cooles Design auch dazu machen. Wir haben für jedes unserer Produkte und wir haben 150 verschiedene Produkte, glaube ich, die wir selber produzieren schon, für jedes Etikett schaut alles sauber aus und haben dann rückseitig noch das Wagenetikett, wo die Zutaten und alles draufsteht. Aber wir haben überall ein Design-Etikett, so nennen wir es halt einfach mal, wenn wir drüber reden, auch wo unser Logo einfach drauf ist, wo die Ackerschweine genannt sind und eine kurze Info noch zum Produkt selber. Weil es wichtig ist einfach, das Auge kauft mit und das ist ein ganz großer Faktor. Und darum haben wir auch geschaut, wenn wir dann einen Selbstbedienungshofladen, also wie es die Speisekammer ist, machen, dann haben wir gesagt, dann wollen wir eben nicht nur unsere Sachen anbieten, weil es macht ja für unsere Produkte auch viel spannender, wenn andere Sachen da sind, weil dann kommt der Konsument und sagt, eigentlich möchte ich Nudeln kaufen, weil er mal Spaghetti machen möchte. Boah, jetzt ziehe ich aber da die lässige Streichwurst und die Stangwurst und hey, und am Wochenende habe ich meine Family eingeladen und jetzt nehme ich meinen Schof auch noch mit und nehme dann noch die Eier mit vom anderen und noch, Sommer ist Eis, gibt es auch in der Speisekammer, nehmen wir Eis auch mit und die Burger-Patties vom Gröbelhof.
Also ist das mit dem Burger-Patty gar nicht so abwesend?
Darum habe ich es jetzt ja bewusst genannt. Ah. Also wir machen Burger-Patties vom Angus-Rind und auch vom Schwein. Immer schon.
Ich bin ein Verfechter.
Die gehen mega gut und sind ein Traum.
Ja? Ich bin ein Verfechter dieser Verwertung von vom Schweinefleisch. Weil wir kaufen wirklich gern Sachen an, wenn wir Sachen besser gesagt zu fett sind, so hart das jetzt klingt, oder das Fleisch nicht zum Kurzbraten, nur die brauchst du vielleicht nicht, dann haue ich es in meine grobe oder feine, meistens in groben, Kenwood, Chef, nichts einmal kompliziertes privat, ey, da hast du ein paar Kilo Fleisch runtergetragen, dann hast du 20 Patties und ich
meine, das kleine ist Patties fressen,
pressen, klein vorbringen, eingefrieren, fertig.
Und da wenn man Vakuumiermöglichkeit hat, dann vakuumieren, also so transpieren dann. Dann kann man
super
das.
Super genial. Du schnappst aber raus, haust die Dinge rein und ich finde das zum Verarbeiten so geil, wirklich praktisch. Ich habe letztes Mal zum Beispiel für einer Fleisch genommen, habe es runtergedreht, aber zweimal, und habe dann eine Masse draus gemacht. Ich habe in England eine Delikatesse kennengelernt. Das nennt sich Sausage Roll. Ich weiß nicht, ob sie in England schon mal, das ist, musst du dir vorstellen, wie ein Blätterteig, aber es ist kein richtiger, das ist so, nicht so fluffig wie ein Schaumrollen, sondern so halb-halb. Und drinnen ist aber sicher so im 4-5 cm dick und so mindestens 6-7-8 cm lang eben so eine Fleischpaste. Das ist aber nicht so wie ein Leberkäse so fein, sondern so mittendrin. Und den rührst praktisch mit der Fein, also machst du durch die feine Scheibe. Und dann rührst du ein bisschen Wasser rein und dann machst du so eine halbsämige Paste draus. So
ein Brät, sowas
in der Hand. Ja, genau wie ein Brät. Und das packst du dann, tust du dann in diesen Irben, tatsächlich in Blätterteig rein, da habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Hey, Alter, das Zeug ist, ich meine, richtig würzen musst du das, so wie bei jeder Wurst oder bei jedem Ding. Hey, das war göttlich, weil das ist, was der das sind, einfach, das ist herzhaft, das hat richtig Schmalz, also das hat richtig Power.
Das ist so ähnlich, was für Backer war, oder was? So was
in der Welt. Nur halt mit Sau.
Ah ja, mit Schweinefleisch. Das geht das so zu.
Du brauchst da kein was sagen. Kulturell würde ich sagen. Das, genau, kulturell ist das natürlich. Aber Faktum ist, du kannst so geile Sachen draus machen, nur du musst die einmal damit auseinandersetzen. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema, nämlich Wursten, weil ihr tat's Wursten sozusagen auch. Oder zumindest habt ihr jemanden, der euch die geilen Wurst macht. Ich habe jetzt da Sneaky, die Ackernossi. Das Wortspiel finde ich wirklich witzig. Ackernossi. Die werden wir jetzt nämlich fressen, das sage ich dir.
Pass auf. Die haben ja
da ein bisschen was.
Die heißen erst seit ungefähr 2 Jahren Ackernossi. Da haben wir, also es sind unsere absolut beliebtesten Würst bei uns in der Speisekammer.
Easy to eat, oder?
Und ich selber stehe auch so drauf, die sind einfach genial. Und wir haben die früher, weil wir ja in uns Föhn ist eine Stadt, jetzt haben wir es Stadtjäger genannt.
Stadtjäger.
Eben kommend von Landjäger, genau. Und auf einmal schreibt nach 2 Jahren, wie wir die 2 Jahre haben,
haben sie gesichert.
Ein Schweizer Metzger kontaktiert uns. Stadtjägerli. Habe ich geschützt.
Aber nicht. Nee.
Hat er geschützt, europaweit.
Nein.
Und ist da gleich mal halbwegs unentspannt gewesen. Weil wir waren nach wie vor entspannt gewesen, aber hat er nicht mit da.
Ein Schweizer, der unentspannt ist.
Ja, das ist auch untypisch. Und genau. Entschuldigung. Dann haben wir da tatsächlich sogar unsere, danke, dass du mir auch kosten lässt. Dann haben wir tatsächlich sogar unsere Community befragt, was denn ein cooler Name war und haben ein paar Vorschläge auch schon mitgeliefert. Und da haben sie die Ackernosse eben von den Ackerschweinen als Namensieger auserkoren und die sind ein Traum, ja.
Ich erkläre kurz, was wir essen. Die Dinger sind ungefähr, also Männer würden sagen 30 cm lang.
Schnell weg. Genau, 30 cm für Männer. Frauen
würden sagen 15.
Für Frauen.
Ja, genau. und ungefähr, wie dick sind die, 1,5 cm, würde ich sagen. Also,
so wie deine Würstelfänger.
Genau.
Schön gesagt.
Das heißt, aber das trifft es nicht schlecht. Auf jeden Fall sind voll geil geräuchert.
Super geräuchert.
Aber nicht scharf, nur würzig. Scharf wirst du auch, oder?
Da, genau, da haben wir verschiedenartige. Ich sage jetzt müden, sind die beliebtesten.
Na, geil.
Hey, jetzt muss ich aber, ich habe mir was aufgeschrieben, eine Frage, nicht, dass ich die vergiss. Du hast ja gesagt, ihr habt verschiedene Rassen.
Mhm.
Wie viele Eber habt ihr?
Ja, wir haben einen Eber, aber unsere Mutter sind, haben wir verschiedene Rassen getan.
Okay, und das wird es dann, ist das dann
Eber
eine Kreuzung?
Ist
ein, oder?
Der Eber ist ein halb Duroc, halb Pietré. Das ist die Rasse. Und Muttersaun haben wir reinrassige Duroc. Andrasse, genauso auch. Und da kommen dann, also, ist dann es
drei Viertel Duroc irgendwie so.
Genau, also, es ist so, das Maximum ist dann 3/4 Duroc, genau, die sind ganz braun. Wenn du bei uns aufs Feld da nicht schaust, ins Gehege, da schaut es richtig, richtig bunt aus. Ich sage, ein halbes Jahr im Jahr. Warum nicht ein halbes Jahr? Weil die Natur genial ist. Die Schweindl wissen ganz genau, was sie zum Tor haben. In der kühlen Jahreszeit holen sie die Schweine staubtrocken. Das heißt immer, du bist dreckig wie Sau. Völliger Blödsinn. Schweindl sind so reinliche Viecher, von denen kommen manche Leute was anschauen, sage ich jetzt mal. Ja. Das sind so reinliche Viecher. Die Liegebereiche holen sie staubtrocken und pipifein sauber. Sowohl das Schweine-Iglo als auch das Weidezelt, also überall, wo sie sich zurückziehen können, staubtrocken ein ganzes Jahr. Und im Winter, oder in der kalten Jahreszeit, sagen wir so, sind sie von der Haut her, da berühren sie nicht, da haben sie sich nicht in der Sohle oder was da war oder so, da holen sie sich einfach trocken, damit sie sich wärmen können einfach auch. Natur ist dann auch so weit, die setzen viel mehr Borsten an, wenn die draußen sind. Eine Sau kennt man jetzt quasi fast als nackert, oder? Wenn sie an eine Sau denkt, oder stützt sie sich fast nackert.
Was du im Stall siehst.
Müsst ihr euch ein Ackerschwein bei uns mal anschauen, die haben Borsten, das ist unglaublich. Wirklich. Also die Natur weiß ja genau, was zum tun. Und im Winter holen sie sich eben Staubdruck und im Sommer hauen sie sich im 20-Minuten-Takt in die Sohle.
Ja, aber das ist ja wegen der Abkühlung, oder?
Das ist wegen der Abkühlung und wegen dem Sonnenschutz. Okay. Sonnen- und Insektenschutz. Und das kann man wunderschön beobachten. Es wird jetzt dann, fängt schon ein wenig an zum Gach sonnig werden und so. Aber ich sage jetzt einen Monat noch ungefähr. Und dann bauen sie sich von heute auf morgen eine Sohle. Dort, wo die Tränke ist, scheren sie sich die Einstreuung auf Zeiten und fangen zu pritzeln an. Pritzeln voll
also
Sohle.
Die machen sie tatsächlich einen Sonnenschutzlucker.
Innerhalb von einem Tag. Wenn es wirklich dann so, sage ich jetzt einmal, ja, kein Wind, 20 Grad, wenn es dann einmal so anfängt zum gut warm werden, dann starten sie los. Und dann, am Anfang nur so einmal in der Stunde, dass sie sich reinhauen. Und im Sommer, also bei 30 Grad und mehr, da kennst du die Turok, die reinrassigen, von die, mit den Pietre-schwarzen Punkten bis zu den ganz rosen, klassischen Schweine, kennst du nicht auseinander. Schauen alle genau gleich aus.
Aber es ist ja Wahnsinn, dass das nur so festhält in der Gesellschaft, weil Schweindel dreckige Viecher sind. Mhm, und es ist, und ich glaube, das ist ja nicht, wenn du es natürlich, wenn du 10 Sau auf 10 Quadratmeter zusammentust, links in den eigenen Dreck.
Genau. Nicht aus. Schau das an. 0,7 Quadratmeter ist die gesetzliche Norm für ein 110 Kilo Schwein. Wir reden jetzt nicht von einem Ferkel. Stellt euch für 110 Kilo Schwein ist 0,7 Quadratmeter die Norm. Wenn sich die Sau hinlegt, dann hat sie diese 0,7 Quadratmeter Eignummer. So, jetzt sind wir da in der Bucht, also in dem Stall jetzt, ja, auch noch andere Schweine. So, und dann sollten sie wo fressen, dann sollten sie wo schlafen, im Idealfall dort, wo sauber ist, und wo koten. Und natürlich sind die dreckig, weil sie sich kaum ausgeht. Und wenn dann, ich will jetzt nicht die Branche an den Pranger stellen, das tue ich nicht. Ja. Das, aber wenn dann in der Branche wer kein Verständnis dafür hat, dass man ein bisschen mehr fürs Tierwohl tun muss und dass man als Schweinebranche auch in Richtung Tierwohl, als Branche an sich in Richtung Tierwohl gehen muss, damit man wieder Vertrauen gewinnt zur Bevölkerung, wenn das wer nicht versteht, dann lebt er hinterm Mond.
Dann, oder viele sagen ja, zum Beispiel das Rindfleisch ist viel besser wie Schweinefleisch, viel gesünder. Ich glaube, erstens geht es mal definitiv, wie hält man das Ganze?
Genau. Das ja, Weg. Also unsere Kunden, was wir, also wir selber kennen, kein anderes Schweinefleisch mehr ist, woanders nur Fleisch, wenn ich weiß, wo es her ist. Mhm. Ja. Ich frage wirklich pingeligs noch, leider kann man es in der Gastronomie nicht ablesen, wo es her ist, aber ich frage pingeligs noch, wo es herkommt, nicht nur Schweinefleisch, auch generell Fleisch. Aber was wir Feedback kriegen von unseren Kunden, das ist sagenhaft. Also die sind teilweise sind's richtig gerührt, teilweise sagen sie, wow, jetzt ist sie wieder Schweinefleisch. Und richtig cooles Feedback, das uns einfach auch motiviert, weil man muss schon ganz ehrlich sagen, wir haben, also meine Frau hat auch studiert, wir haben beide super Jobs gehabt eigentlich und da haben viel gesagt, was, das tat sich an, übernimmt den Hof, man Landwirtschaft ist ein hartes Business und wir haben gewusst, auf was wir sie grundsätzlich einlassen, weil wir haben immer schon Viecher bei uns im Hof, das, und Tierhaltung heißt 7 Tage die Woche Arbeit. Das Viech mag jeden Tag was fressen, egal ob du fort warst am Vortag, ob eine Hochzeit ist, ob Frau-Geburtstag hat, Kind-Geburtstag hat, ob Weihnachten ist, Ostern ist, der eigene Geburtstag, was auch immer.
Ob man nicht so gut man drauf ist, ob man nicht so ob gut man krank genau. ist.
Am Feiertag, genau, auch, am Feiertag auch? Oder hast du frei?
Am Feiertag wollen sie auch, meistens auch was. Ja, das ist irgendwie interessant. Gell, ja.
Das ist der Kircher.
Ja. Also wir sind, kurz gesagt, wir sind jeden Tag zweimal bei unseren Viecher. Mhm. Jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Und wann letztens hat einer in der Speisekammer, wie gerade nachbefüllt, gesagt, ich habe mich schon zweimal am Samstag gesehen, seid ihr jeden Samstag da? Sag ich, ja. Und auch jeden Sonntag, jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag und jeden Freitag. Ich sage, Speisekammer ist auch, ich sage so scherzmäßig, ist auch wie Stolge, wir sind jeden Tag mindestens einmal in der Speisekammer. Wir haben den Qualitätsanspruch an uns selber, dass in unserer Speisekammer, in unserem Selbstbedienungshof auch alles pipifein ausschaut. Nicht nur unsere eigenen Produkte, dass die sauber im Regal sind, alle anderen auch. Wir sind als Betreiber dafür verantwortlich, dass das sauber ist und es braucht als Wertschätzung den Produkten und den anderen Herstellern gegenüber, dass das da sauber drin liegt, ja. Und dann honoriert es der Kunde und dann kauft er auch gerne. Mhm. Aber das heißt richtig, Entschuldigung, ganz gut, das heißt richtig viel Arbeit und das ist was tatsächlich, wo wir manchmal schon für uns herbeisehnen würden, dass man mal einen Off-Schalter drücken konnte, dass man mal 2 Wochen Betriebsurlaub hätte oder so, wo einfach die Welt stillsteht und man hat selben 2 Wochen zum Durchschnaufen, wo kein Viechernhunger hat, wo keiner in der Speisekammer.
Also du hast noch keine, einfach die Welt nicht traut, ja. Du hast noch keine erwachsenen Kinder.
Wir haben noch keine erwachsenen Kinder. Nein, wir haben auch Dirndl, das ist 2,5 und kriegen jetzt. Ich habe jetzt vorher einen Flugmodus gestellt, also ich hoffe nicht jetzt, aber wir kriegen die nächsten 2 Wochen
Nachwuchs. Bitte schon das Handy wieder ein, weil das wäre auf jeden Fall die Weltsensation.
Das war die Welt, wenn wir noch drüber reden. Auch, ja.
Übrigens, würdest du jemanden, der selbst irgendwas Gutes produziert, empfehlen, sich direkt vom Markt auch eine Stelle selber aufzubauen, so wie Sie es ihr gemacht habt?
Also maximale Empfehlung.
Ja.
Unter der Voraussetzung, dass ihm das liegt und dass er das gern macht, mit Leuten zum Tor zu haben. Wenn das heißt, einer sagt, ich mag das nicht, mit Leuten zum Tor haben, Produkte lässig verbocken und das wertig herrichten und so, und auch den Kontakt mit den Kunden. Wir haben 7 Tage die Woche offen, wir haben 7 Tage die Woche auch Anrufe von Leuten, die eine Frage haben und so, wir stehen da immer zur Verfügung, wir sind nicht nur in der Arbeit 7 Tage, sondern auch in der Erreichbarkeit 7 Tage beschäftigt eigentlich. Ja. Also wenn einer mit dem klarkommt, persönlich klarkommt, dann sage ich unbedingt machen, weil es heißt, das Gebot der Stunde ist Wertschöpfung zurückbringen auf dem Hof und aus meiner Sicht geht es mit über Qualität und nun auch nicht mit Wertschöpfung, geht halt mit möglichst viele Wertschöpfungsschritte. Und das heißt, bis zum Endkunden gehe, ja.
Also erstens einmal finde ich die Idee, erstens finde ich die mega gut. Ich glaube, dass das nur mehr so besteht heutzutage, dass man sich individuell was aufbaut, was nachhaltig ist, was wirklich eine Geschichte dahinter steht. Und das Zweite, was du gesagt hast, der sollte sich hundertprozentig sicher sein, wenn das was macht, finde ich aber so, ehrlich, fast ein bisschen lieb, so ein bisschen romantisch. Es ist wie eine Gastronomie. Nein, da hackeln wir durch, 6 Tage die Woche, überhaupt kein Problem. Das geht eher eine Zeit lang gut, aber was, glaube ich, du damit sagen willst, Martin, überlegt euch das wirklich gut. Wie bist du, jetzt was ich aussehe, das ist wirklich Arbeit. 24-7 ist einfach ein Arsch für Hocken. Es geht ein Jahr gut, es geht das zweite Jahr gut. Dann hast du mal keine Krise, passt mit der Kohle was nicht und dann fängt es richtig zum Graben im Kopf. Und ich glaube, das ist dann die harte Zeit, wo du sagst, hey, drucken wir das durch oder scheißen wir drauf?
Ja, voll. Nein, natürlich hat man auch die Momente, wo man mal darüber nachdenkt, ob das eh alles richtig ist, wenn man so eine hackt und nämlich tagtäglich und egal, wie es einem geht, auch gesundheitlich und was auch immer, halt, was gerade ist, ja, oder was gerade aussteht einfach. Also, und wenn wir die Spitzen haben in der Ernte auf die Felder, heißt es trotzdem noch, Speise kann man beliefern, Speise kann man sauber machen und alles. Und dann im Idealfall noch mit einem netten Gesicht noch eine Story auch machen oder irgendwas. Halt.
Also, oder beim Podcast auftreten.
Oder beim Podcast auftreten oder sowas, ja.
Aber das bedeutet aber eindeutig, das heißt, das Erfolgsrezept ist eine gute Idee, wie man was herstellt und selber einen Vertriebsweg finden, den man am besten selber kontrollieren kann. Weil eins ist fix, wenn du über irgendeinen Handelsweg gehst, hast du 2 Probleme. A, preislich, weil die Produktionskosten wirst du im internationalen Wettbewerb nicht mitgehen können, keinsterweise vielleicht am Anfang einmal. Und B, irgendwann, wenn die Mengen groß genug sind, kannst du sogar das Problem haben, dass deine Sachen kopiert werden. Also so hat es, das kommt nämlich dann auch noch dazu. Erfolg macht dann nämlich dann auch noch überflüssig, das ist ja überhaupt das Perverseste dran. Darum habe ich gesagt, für einen Produzenten, der nicht kundenscheu ist, ist Direktvermarktung, würdest du sagen, wahrscheinlich der einzige Weg, dass ich von der Wertschöpfung her wirklich zum Schluss endlich einmal das Zeug kriege, was wert ist.
Mhm. Aus meiner Sicht ja, okay. Ganz klar. Und wir haben für uns auch ganz klar ausgeschlossen, dass wir Richtung Handel gehen mit unseren Produkten. Ich bin ein bisschen ein Gegner vom großen Lebensmittelhandel in Österreich. Wir betreiben mit der Speisekammer, wie ich schon gesagt habe, wir haben auch andere Produkte, wir betreiben da auch einen Handel, aber aus meiner Sicht einen fairen Handel. Der Lieferant, also wir haben 70, 80 Landwirte mit an Bord, die uns beliefern, ob es jetzt der ist, der nur Erdbeeren hat, in der Erdbeerzeit, über den Spargellieferanten bis eben Produkte, die man da hofft, da haben Milchprodukte, Eier, Nudeln, Mehle, also wirklich das volle Sortiment, was man sich vorstellen kann, an pipi-feinen landwirtschaftlichen Sachen. Brot natürlich genauso jeden Tag.
Das Wichtigste hast du vergessen.
Transecco natürlich. Oh, da, hui.
Ja, übrigens völlig richtig. Vielen Dank an dieser Stelle, weil mir taugt das voll, weil in Hansfelden sozusagen wir ja auch die Firma haben, also meinen Hauptleitbetrieb, die Harrison Business, wäre, und mir macht das schon ein bisschen stolz, wenn die Hansfeldner dann nämlich zu mir kommen und sagen, ich habe mir jetzt eine Flasche mitgenommen und du weißt gar nichts davon, weil die habe ich da vorhin gekauft in der Speisekammer. Und das finde ich dann irgendwie witzig, weil dann freuen sie sich recht. Wirklich. Und weil für uns ist das nämlich schon wichtig, perverserweise, dass wir solche, wie soll man das sagen, Punkte haben, solche Point of Sales haben, weil die sind glaubwürdig.
Wirklich. Ja, und dein Produkt wird einfach trotzdem einer breiteren Masse auch wieder präsentiert, genau. Zu Leuten, was du vielleicht nie hinkommst.
Genau. Und, oder die einfach die einzeln auch nicht bedienen kann. Mhm. Also deswegen haben wir ja auch die Kooperation mit der Dorfladenbox, also mit zumindest 2 davon, wo wir ja in einer Folge schon mal drüber gesprochen haben. Das ist im Grunde ja ein sehr ähnliches Konzept, nur ihr spezialisiert euch wirklich auf das Thema, sagen wir mal, Tierwohl, das Thema nachhaltiger Produktion. Mir war gar nicht bewusst, wie tief dieses Thema eigentlich geht, weil da geht es ja richtig um die, Wurst. Apropos Wurst, die ist richtig geil. Und ich muss sagen, würde es wahrscheinlich mehr so Betriebe geben, würden wir vielleicht viele Diskussionen nicht ganz so extrem haben. Weil ich traue mir ja zweiten, dass eichere Sachen leistbar sind. Oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir geht die Eva einkaufen und die geht bei uns in unseren Dahlheimer Laden, wie der heißt. Das ist übrigens ein ähnliches Konzept. Die verkaufen nur Produkte da aus der Gegend. Darum weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr, so wie die Politiker, was eigentlich ein Liter Milch kostet.
Das ist ein Abkommen oder was?
Nein, aber ich gehe einfach nicht einkaufen.
Nein, wir kriegen tatsächlich das Feedback auch von den Leuten. Also und das animiert uns jetzt aber nicht zur sinnlosen Preiserhöhung. Wir kriegen aber tatsächlich das Feedback, dass wir sehr, sehr faire Preise haben. Ich sage, das geht zum einen, weil wir unsere eigenen Fleischprodukte in unsere Hände haben und nie aus unseren Händen rausgegeben.
Also keine Zwischenhändler.
Genau, keine Zwischenhändler dazwischen und das wirklich so bis an den Endkunden bringen. Und wir haben faire Preise, aber natürlich muss Qualität ein bisschen was kosten. Das ist außer Frage. Ja.
Ich habe jetzt spontan was. Wir sind alle nicht darauf vorbereitet, aber ich möchte es trotzdem bringen. Wenn wir heute schon über richtige Schweinerei hätten, dann würde ich persönlich von jedem von uns in unserer Rubrik des Flotten Dreiers, das wir schon länger nicht mehr gespielt haben, wir haben eine Rubrik, die heißt Flotter Dreier. Und da würde ich jetzt einmal sagen, Jingle up.
Der Flotte Dreier.
Und heute würde ich gern wissen von allen von uns, die Top 3 Stücke des Schweins, das man am liebsten gern isst. Und nehmen wir bitte Filet und so, das nehmen wir mal außer. Nehmen wir sozusagen andere Sachen. Und wir machen das immer so, jeder sagt eins und dann kommt der nächste dran. Und das ist jetzt unvorbereitet, das ist natürlich fies, weil du natürlich alles kennst, aber du hast sicher was da trotzdem extrem gut schmeckt, auf irgendeine Art und Weise. Es kann auch verarbeitet sein. Martin, leg los.
Ich liebe Ripperl, also Spare Ribs, aber auch genauso einfach die wieder ausschauten, gekochten Ripperl. Wunderbar gewürzt, Boden, ein Traum.
Wie machst das du, wenn ich fragen darf? Also, okay.
Wir tun's eigentlich.
Bereitest das du zu?
Genauso mit unserem, wie man es Jausenbratl bei uns in der Speisekammer, also wir haben ein fertiges, gebratenes Bratl auch zum Kauf. Also
ja, unsere so deutschen Freunde, ein Schweinsbraten.
Schweinsbraten, also das kaltes dann schon, genau, fertig abpackt schon. So wie man den würzen, so würzt ja auch die Ripperl. Also ich mag das nicht mit so einer Smoky Barbecue Sauce oder was, da renne ich davon.
Also mit Honig und Whisky und alles.
Honig darf halt von mir aus ein wenig drauf sein, aber nicht so
smoky. Machst du klassisch Kümmel, Knoblauch?
Mhm, richtig. Klassisch und wenn man will,
wegen Salz, Pfeffer,
genau. Und mir hat meine alte Oma gesagt, das habe ich letztens gemacht, ein bisschen Koriander drüber. Dann.
Ah, aber Koriander-Samen, oder?
Samen.
Ja,
dann wir nicht drauf, aber ist nicht verkehrt.
Genau. Nein, das auch nicht gewusst. Aber,
ja. Also, Ripperl.
Du, Andi?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch bei den Ribs gewesen, aber die hast du jetzt weggenommen. Obwohl es aber im Schwein zwei verschiedene Ripperl gibt. Es gibt, glaube ich, die Short Ribs vorne und es gibt hinten da, wo ein Fleisch drauf ist. Also die nennen sie irgendwie anders. Irgendwie hat man das immer. Also Baby Ribs sind, glaube ich, die vorderen und hinten sind die größeren, oder? Sind das nicht zwei verschiedene Teile? Anyways. Mein persönlicher Favorite ist ganz eindeutig für einen Schweinsbraten eine Schulter. Weil da hast du alles benannt. Da hast du Haut, da hast du Fett und nicht ganz zu viel. Da hast du verschiedene marmorierte Fleische drinnen. Und wenn du das richtig bratst, in meiner Welt, also lang genug, und zum Schluss offen und dann gescheit mit dem Stanley-Messer gescheit einkritzt vorher, dann kannst du aus dem Stickel, das ist, finde ich, das all-in beste, geilste Schweinsbratenstickel.
Jetzt muss ich kurz sagen, mega geil, dass du das sagst, weil das ist ein bisschen ein Geheimtipp, genau. Ja. Das hat lang gedauert, bis das bei uns in der Speisekammer wer kauft, ja. Und jetzt haben, ja, tatsächlich, muss ich wirklich sagen, und ich bin voll bei dir, Andi, das ist ein Traum für ein Bratl. Genau wie du sagst, du hast massiv Schwarte, ähnlich wie beim Karree von der Flächen,
nämlich da kannst du Crackling-Schwarte machen, was die
mit hast du gar nicht recht viel Fett drauf, ja. Genau. Und jetzt stell dir nur die vom Ackerschwein vor, die Schulter. Die haben Bewegung noch, über Bewegung, ja. Also das ist ein Muskelpaket, die Schulter, weil die sind generell von die Füße sind sehr kräftig, unsere Schweine, weil die gehen durch, wir haben schon gesagt, am Schluss einen Meter einströmen. Also da sinken sie immer auch ein bisschen ein und so. Die sind richtig kräftig.
Also weil nicht so viel Fett eingelagert und ist praktisch.
Genau, oder? Ja, die sind Sportler.
Wie wir.
Ich wollte gerade
wir drei Athleten
gehabt. Wir haben jetzt erst da diskutiert. Übrigens, liebe Grüße an den Christoph Hein, weil wir wieder mal gesagt haben, das trifft es ein bisschen, weil das sind auch so extreme Trailrunner da.
Mhm. Wie wir halt.
Also, was sagst du, Herr Stürmer?
Ich habe lange überlegt, also ich muss, was du sagst, kein Filet nennen, aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich irgendwo auf der Speisekarte das mittlerweile so von der Turok oder wo ich auch irgendeine so eine geile Krone mit dem, aus dem, wo die Kruste noch drauf ist und Kurzbraten rosa.
Krone, also mit dem Knochen.
Es ist schon geil. Das taugt man schon. Was die Kurzbraten, mengst beim Schweinefleisch viel, viel Leute nicht. Wie sie mir im Gasthaus gemacht haben, der Roland hat einmal so, da haben wir gehabt so, da haben wir zwei Reihen von Schwein gehabt, so 24 Stunden Schweinsbraten, was wir ganz bei niedriger Temperatur gemacht haben, irgendwas Kurzbratenes. Das war rosa, also das müssen wir durchbraten, sage ich, ne? Das ist gehört so. Nein, Schweinefleisch geht immer durch, das kannst du sonst nicht essen. Nein, weißt, im Kopf auch. Ist das so.
Stimmt, überhaupt nicht.
Beim Rind, wenn es rosa ist, passt. Genau. Beim Schwein nicht. Das ist aber in unsere Köpfe drin, obwohl das genauso geil saftig ist. Weißt, das ist ein Geschmack.
Die meisten vermischen ja einfach Huhn und Schwein im Kopf ein bisschen.
Was, von der Helligkeit ja. Von der Farbe oder was?
Naja, das industrielle Schweinefleisch ist wirklich hell. Also musst du mal anschauen, was das... Also
im stimmt, Winterbleib, das ist oft überhaupt nichts. Da das ist wirklich beim Schnitzel. Du musst oft nachfragen, ob du das Idee gekriegt hast, was du willst. Im Wirtshaus weißt du das gar nicht. So kannst du zur Farbe noch.
Mhm. Ja, und so dünn wie Löschpapier.
Und auch, okay. Das ist auch... Ich muss dann nur mehr einhaken, weil ich finde das auch jetzt geil gesagt. Ja, einfach ein starkes Steak sozusagen, vielleicht am Knochen sogar noch. Und da hat uns einmal ein Schweizer Betrieb besucht, also zwei Schweizer Betriebe eigentlich, die haben auch Freilandschweine in der Schweiz. Und die haben uns besucht, weil sie mitgekriegt haben, dass wir die Schweine eben ein bisschen anders halten und das wird.
Waren das dieselben, die wegen dem Namen, oder?
Nein, nicht, aber aus einer ähnlichen Region.
Zuerst ausspioniert.
Nein, überhaupt nicht, aber lässige Leute und denen hat unser Haltungskonzept auch getaugt und da haben sie uns was zum Probieren mitgenommen und eben ein, ich glaube, das ist ein Karree war, am Knochen, 3 oder 4 Zentimeter dick geschnitten. Und der hat für seinen Hofladen schon etikettiert gehabt. Darum habe ich gesehen, was der verlangt hat als Geschenk mitgebracht. 96 Schweizer Franken für das Kilo.
What?
What? Also das ist Schweizer...
1,1. Nein, das ist schon fast 1.
Ungefähr 1,1, kann man so sagen. Ja. Okay, und das ist, da ist einmal der Schweizer Aufschlag, okay, ja. Und ein 96. gigantischer Freilandhaltungsaufschlag, der da dabei ist. Okay. Ich sage, bei uns kostet der Karree... Ich habe das nicht ganz im Kopf, ich glaube 15,50.
Ich habe gesagt 18 Euro oder so irgendwas, wenn es wild ist.
Also, ist aber eh kein Geld. Gigantisch und funktioniert anscheinend irgendwie in der Schweiz, aber dort, das sind Sphären, dort will ich gar nicht hin im Kunden gegenüber, weil das braucht es nicht für uns, dass man kosteneffizient.
Kommt einmal davon, wo du bist, vielleicht ist der Hund mitten in Zürich oder in Zürich und verkauft.
Ja, ist schon 3-4 Stunden Zürich weg und so. Ja. Also, aber es ist
aber wenn
cool, wenn es funktioniert, ich bin es einem völlig verkunden. Ja.
In der Schweiz, wir kennen es alle, es gibt ein paar Ecken in der Schweiz, wo du denkst, wie die Leute das kaufmännisch alles privat da hinkriegen, weil die Preise ist mir nicht ganz klar. Das kostet wirklich alles ein Geld. Mhm. Also wir waren da am Thunersee einmal, voll schön dort wirklich.
Ja, die verdienen aber auch was anderes.
Die müssen ein Geld verdienen, weil ich habe gesagt, ich konnte da einfach nur 10 Tage leben im Monat. Weil der Rest geht es einfach nicht
raus. Es ist krass. Ja.
Nummer 2.
Ich bin da mit Nummer 2 und ich sage das weiße Scherzel.
Das so, gibt es bei der Sau auch?
Wir nennen es so und es, okay. Ja, eigentlich kann man schon so nennen, das ist eh beim Frikando, also bei der Oberkeule hinten dran. Das lösen wir eigentlich aber runter. Manchmal sieht man es beim Schinken mit dabei oder so. Wir lösen das aber, weil das ist so quasi der falsche Lungenbrunnen. Halb so lang wie der klassische Schweinslungenbraten, ums Gespieren dicker, also vom Durchmesser her, kannst alles machen, was du mit dem Lungenbraten machst. Und haben wir schon vielen Kunden, wenn der Lungenbraten gar war, als Geheimtipp gegeben, da haben wir auch solo verpackt dann in der Speisekammer verfügbar. Und da, wenn es ja, egal ob du da jetzt Medaillon schneist, kurz ab und da ist auf jeden Fall ein Rosa dann drin oder im Blätterteig, so Filet Wellington-mäßig und so, da kannst richtig gutes Sachen. 300 Gramm ungefähr.
300 Gramm.
Sagst du, Lungenbraten 500 was, um und um, so 600, je nachdem, wie groß du zauber. Ein Traumstickerl, schöner marmoriert, also leicht mit intermuskulären Fett, aber nur ganz, ganz leicht, nur eine Nuance. Also ein Traumstickerl, so saftig, so geil fürs Raclette, wir nehmen es auch immer und so, mega.
Intermuskuläres Fett, jetzt hast du mir noch ein Stichwort einer, das muss ich schon noch anbringen. Wie weit sind wir noch weg vom Kobe-Schwein?
Durch die Duro-Kreuzung. Natürlich Kobe, also wenn man da die Kobe, Extrem-Kobe-Teile hernimmt,
jetzt, A5.
Da sind wir meilenweit weg. Aber Kobe im Startbereich, sage ich jetzt einmal, also so gibt der Kobe von bis. Ja,
Kobe ja, genau, A1 bis A9, glaube ich.
Genau, die ist jetzt da
A5 mehr. A5 ist erstens einmal das Wagyu-Rind, weil Kobe ist ja nur der Startkobe in Osaka, ist einmal Punkt 1. Vielleicht fuhrst du das im Bier, deine Schweindel.
aber ich wollte mit Kobe nur triggern, weil es geht um dieses Thema dieser ganz extrem fett eingelagerten Fleische.
Und das können wir speziell dann beobachten. Also, muss ich auch nochmal sagen, also wir haben eben verschiedene Rassen, so habe ich schon gesagt, Duro-Kreuzungen. Und bei uns melden sich ja die Schweindel freiwillig, wer geschlacht wird. Okay. Klingt jetzt ein wenig lustig. Nein, wir haben das Gehege, ich habe so einen kleinen Anbau nur ans Gehege und da habe ich ein Deal. Und wenn ich dann nachhole, ich habe so einen umbauten Pferdeanhänger, da docke ich an dieses anbaute Gehege an, dann mache ich mir das Tier ins Hauptgehege auf und dann kommen wir sofort zu, weil sie mich kennen und weil sie sowieso neugierig sind.
Also die am meisten Mengen sterben als erstes.
Das ist die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja? Außer sie sind noch viel zu klar. Ja? Und dann begleitet die wieder mit ein ins Gehege, die noch zu klar sind. Aber wenn die schwarzen zwei ganz am anderen Ende sind und in dem Moment keine Anstalten machen, das herkommen, ich kann in dem Gehege keine Sau gezielt rausnehmen, weil ich kann es nicht hertreiben, dafür ist viel zu breit und zu lang das Gehege, die birgt man dreimal irgendwo ab und also anhängen kann und ziehen kann, also sowieso nicht. Also die muss kommen, die muss aus Neugier kommen, dann begleite ich sie in die Außerfangbox, mach die halt zu, schau, wann die nächsten kommen, mach es wieder auf, dass das nächste einer schläft, das passt zum Beispiel. Wenn man es einschläft, was uns klar ist, schaue ich, dass es wieder ins Gehege reingeht. Und wenn ich dann in der richtigen Menge, sage ich, jetzt brauche ich drei Sau zum Schlachten und annähernd die richtig Schwan da habe, dann fahren die mit mir. Ja. Und da haben wir pro Gehege ein, zwei, die sind besonders gescheit, also sind wirklich gescheit, ja. Oder halt nicht so neugierig, weiß ich dann nicht. Die werden richtig schwadern. Und dann müssen wir natürlich auch damit klarkommen, Punkt 1, damit wir da auch die ganze Sau auf der einen Hälfte einmal mit richtig schwer werden.
Danke. Eigentlich habe ich mir gedacht, mit intelligent, aber danke.
Ah, das habe ich jetzt falsch verstanden. Okay.
Habe ich auch falsch verstanden.
Und dann müssen wir natürlich auch die ganze Sau verarbeiten und da machen wir dann richtige Spezialitäten. Da machen wir dann aus dem Fett und das Rückenfett. Da haben wir schon 3, 4, 5 Zentimeter Rückenfett dann drauf, oft, wenn es sich gut lang versteckt. Ja. Da machen wir dann Lado. Kennst du vielleicht aus Südtirol? Das ein Traum, ja, Kübelspeck-Klassik zum Beispiel. Solche Dinge. Paprikaspeck. Unser Klassiker.
Paprikaspeck, genau. Den habe ich schon ewig nicht mehr gegessen.
Das ist nämlich mein Nummer 3 Produkt, wenn wir in die dritte Runde gehen. Da machen wir so feine Sachen draus dann und da können wir dann speziell beobachten, natürlich, da haben wir im Karree intramuskuläres Fett drin. Siehst du sonst nirgends. Ja. Traumstickerl sind es dann, ja.
Aber ich muss ja jetzt ganz ehrlich sagen, habt ihr schon mal ein bisschen mehr von diesen Wagyu? Ob es dann Kobe waren, weiß ich gar nicht, könnte aber sogar sein, schon mal ein bisschen mehr verschiedene Sachen probiert. Roh oder auch Braten. Hat dir das getaugt?
Also wirklich? Es kommt davon, die Marmorierungsstufen, wenn es nur mehr Fett ist, das war mir zu viel.
Genau.
Aber es gibt eine gewisse Art und Weise, was dem wie in Osaka war, habe ich ja das Kobe-Sushi gegessen. Ja, das war so geil, wenn es das ist. Du hast eine halbe Stunde später noch den ganzen Rindfleisch-Fettgeschmack drauf. Das ist so unverstörbar geil gewesen, war schon gut. Ein paar Sachen haben wir probiert im Hotel, haben wir verschiedene Stufen gekriegt, Marmorierungsstufen. Genau. Und das war dann, also das extrem marmorierte, das hat mir nicht mehr so taugt.
Es war wie Butter.
Es war wie Butter und du hast keine Struktur mehr drin, das war nicht mehr so.
Das war nicht geil. Die aber extremen Sachen.
Ich glaube, 12 Stufen gibt's.
Oder 10 oder auf jeden Fall von praktisch bis rot 12, bis weiß.
Irgend sowas.
Rot, weiß,
ja,
rot.
Ja, ja. Genau. Hey, Nummer zwei.
Eindeutig für mich. Und leider kriegt man es in Österreich nur relativ selten, aber ist Prosciutto aus dem Hinterfuß. Wird, glaube ich, aus dem Hinterfuß gemacht oder Vorderfuß?
Hinterbein.
Ich glaube, Hinterbein machen es die Italiener, machen es Hinterbein. Witzigerweise, die Spanier machen es aus dem Vorderfuß. Also
früher machen die Spanier sowieso, weil sie einfach Prosciutto-Nation sind.
Ja, aber nein, aber das ist viel schlanker, das ist, glaube ich, vorn.
Hinterbein, bin ich mir fast sicher eigentlich.
Das ist hier. Werden wir natürlich wieder mal nachschauen und dann beim nächsten Mal nicht erzählen. Aber Faktum ist, wenn du das richtig machst am Prosciutto, und das kann man in Österreich auch, da gibt es ein paar. Der Bauer zum Beispiel, der fällt mir ein. Sagt er dir was? Bauer Prosciutto ist, glaube ich,
Burgenland.
Burgenlander. Das ist geil, das Zeug.
Wenn du sogar der Birne beim Ding
ganz genau.
Sucht 12.
Ganz genau. Und es gibt ein paar, die haben diese Technik schon drauf. Ich war einmal beim Prosciutto-Festival in Langarano, das ist gleich neben in Langarano sind die größten Prosciutto-Produzenten. Übrigens kann ich extrem empfehlen. War voll geil. Das war ein anyways, auf jeden Fall Prosciutto ist meine absolute Nummer 2. Richtig geschnitten, richtig gealtert, also schon eher öder, dann ist das einfach göttlich.
Bei mir Nummer 2, ich kenne so wegen Fleischteile eigentlich, weil mit dem war mit der nichts da habe, aber was wir mit gemacht haben beim Adler, mein Kollege hat zumindest, der hat einen Goda gemacht, einen Sauguda, und hat ihn dann asiatisch mariniert. Das war richtig gut, das war richtig geil. Der hat den unteren Teil. Ein Saugoder.
Goder? Ja. Aber der ist ja eigentlich so Gelatine und Fett und.
Ja, das hat
der
auch ganz gut.
Kein Fleisch, oder?
Ich kann es aber auch nicht mehr sagen, wie das gemacht hat. Das war auf jeden Fall Saugoder. Ja. Weil sonst fällt mir eigentlich nichts ein, weil das.
Sauschel.
Sauschel. Naja. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal an Sauschel gegessen habe. Also, ich mag ja Spanfackel und ich mag das Hirn aussessen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Nehmen wir das Nummer 2, aber das weiß ich nicht.
Schweinshirn gibt es, ja.
Mit Spanfeuer gegessen, als kleines Kind, weil wir haben ein paar rundherum ein paar Leute gehabt, Ich meine, eigentlich Jugos waren es, zwei Kilo, ja.
Aus Jugoslawien, ja.
Genau.
Oder jetzt den neuen.
Also auf jeden Fall, meine Nachbarn haben, alle paar Monate haben sie aber Ding gemacht, Sparfeil. Da haben wir natürlich alles runtergeschnitten. Das war für mich als Kind aber Highlight, da dabei sein, den ganzen Tag. Da bin ich in der Früh aufgestanden um 5 mit denen. Und der hat gesagt, fahr eine da ins Hirn. Das habe ich nicht gewusst, dass der ins Hirn aussessen eigentlich. Nehmen wir das einmal als Nummer 2 her.
Schweinshirn.
Schweinshirn.
Dann danke, dass ihr mir Paprikaspeck überlassen habt.
Ich nehme
auf jeden Fall Paprikaspeck. Ja. Kerniges Rückenfett mit vielleicht einer Nuance, Smogan dann nur dran, aber der durchaus auch sehr, sehr weiß sein und einfach mit Paprika.
Das ist ewig nicht mehr gegessen.
Also normal, wird dann normal suren, wie in unseren anderen Speck. Und dann mit einer Paprika, Pfeffer, panieren und dann räuchern. Ein Traum. Wirklich ein Traum. Fein aufschneiden. Mega Sache.
Hat auch Tradition, gibt es wirklich. Früher war das viel mehr Gang und Gäbe. Also ich kenne einige, die früher diesen Kübelspeck viel gegessen haben, aber jetzt in letzter Zeit sehe ich das echt wenig. Weil ich würde jetzt einmal sagen, auf der Health-Skala oder auf der neuen Pyramide, die ja die Amis jetzt rausgebracht haben, ist aber vielleicht jetzt wieder drauf. Also weiß man nicht. Vielleicht sogar auf der guten Seite. Anyways.
Aber das wechselt ja, das von Betrachtungsseite.
Genau, das ist die Trump'sche Pyramide. meine absolute Nummer 1, und da wird's lachen, ist verschiert. Schweine verschiert. Ich glaube, ich bin Nummer 1 Kunde beim Wendisch-Bauernhof, weil ich jedes Mal zwischen 5 und 10 Kilo, aber immer ein halb Kilo Backeln fix abpackt, eingefriert kauf, weil die sind so teilsam. Du hast ein halbes Kilo raus, das ist in 10 Minuten in kaltem Wasser, ist das, und dann haust du das eine, machst eine Pasta draus, machst irgendein Fleischlauch
draus. Das ist geschmackig.
Es ist einfach viel geschmackiger, vor allem diese Freilaufviecher, und das ist ja bei dir das Gleiche, haben ja vom Fleisch her, das ist ja ganz was anderes. Das ist einfach wie eine andere Welt. Du brauchst nur mehr richtig würzen, und wir haben letztes Mal wieder gemacht, Köfte oder Frauenschenkel, wie man die nennt, weißt du, das sind ja so bunkerte, so torpedoartige Dinge, dass du in Tomatensauce kochst. Da geht dann ab. Das ist so schmackig, dass es nicht geiler sein kann. Also verschiert ist absolut mein Nummer 1. Oder wieder, jetzt wollte ich schon sagen, Tim Rauer, nein, wie heißt der deutsche Promi-Koch aus, ist er Hamburger?
Melzer.
Der Melzer. Habe ich ja live gesehen bei einer Show in Linz einmal, wo er übrigens tatsächlich im Bürgermeister von Linz damals auf die Knie vor ihm gehen hat lassen, weil er herzeigen wollte, wo die Schweinebacke ist. Dann hat er ihm hinten am Arsch gehauen, im Bürgermeister, auf der Bühne vor 1000 Leuten, hat ihn vor sich gehen lassen, hat ihm am Arsch gehauen, im Bürgermeister. Da haben wir gedacht, also Eier hat er. Und dann hat er ja gesagt, 35% der Deutschen glauben, dass das Hackfleisch vom Hacktier kommen. Ich sag, da müssen wir wirklich ganz unten anfangen.
Darum sind sie Deutsche geworden. Sonst waren sie Österreicher.
Erwin Hochweg. Erwin, hast du übrigens die neuen Videos gesehen, was sie über machen? Ja, ist ja cool. Das sind ziemlich cool. Mhm. Also, congrats, ziemlich cool. Also, versteht sich meins.
Was verschiedene geht bei uns tatsächlich auch richtig gut, und wir packen es auch immer ein halb Kilo an.
Super.
Weil es einfach für den Kunden komfortabel sein muss. Es kann ja keiner was mit 2 Kilo verschieden ankommt. Die Zeiten sind vorbei. Es
kommt
keiner
mehr Großmengen. Genau. Für 4 Portionen.
Und da kriegen wir auch die Rückmeldung. Einfach, weil das Viech Bewegung gehabt hat. Genau wie du schon gesagt hast, das geht nicht so zusammen, das löst sich nicht auf nichts aus, ja, und lässt unendlich Wasser. Das ist Fleisch, einfach ist wie, dunkler, wie alle anderen Fleischstücken
bei uns. Schöne Farbe. Darf eher Fett drinnen sein, weil sonst schmeckt es auch nicht. Und ich liebe es.
Ich glaube, gerade das Fett macht
es. Ich liebe es.
Gerade das Fett macht es aus.
Nicht, ich liebe es. Und du kannst es nämlich fast fettfrei anbraten, weil das heißt, da brauchst du nicht mehr viel, weil das lässt eh halbwegs was. Also ich finde das ist auch zum Arbeiten genial. Ich find, und du brauchst nicht so lange, weil es verschiert ist. Das heißt, du kriegst so viel Geschmack rein. Und die beste Pasta, wir machen seitdem wir in Fritz und Bettinas Fleisch haben, seit fast über 10 Jahren, haben wir über 90% Schweinefleisch und ein bisschen Rind. Aber auch nur eher, wenn Gäste sind oder wenn wir wieder mal was ganz Schräges auf den Griller hauen oder, aber 90% Schwein.
So, wenn ich daheim, ich nehme von dem Essen, wenn recht übel bleibt von meinem Rindfleisch. Und das ist ja nur die Hufte voll entzähnt, weißt du, das ist ja sehr trocken. Also sehr mager, sagt man so. Und jetzt bin ich zum Fleischer gegangen, sage ich, du, ich brauche einfach nur Schweinsfett. Das fetteste Teil, was du hast.
Jetzt hat er gefragt, was bist du damit?
Was bist du mit dem? Sage ich, ja, was du damit erklärt, wer kennt mehr. Da haue ich aber Schweinefett heute dann dazu zum Verschieren, wenn ich richtig am Brocken habe, dass das saftig wird, weil nur mageres Rinderverschiert schmeckt einfach nicht so geil. weil es trocken ist, schmeckt sehr blechig, schmeckt sehr eisenhaltig. Und wenn du eine gescheite Portion Schweinsfett dazu hast, wird das wieder Bombe. Cool. Aber mein Nummer 3, dass das keiner gesagt hat, wundert mich wenig, ganz banal eigentlich der Schweinebauch. Weil der Schweinebauch
ist,
ich sag das, wenn du das overschneist, wir haben das mal in New York gegessen, mit Peter Lugas, das Steakrestaurant, an der besten Steakhäuser, waren wir dort eingeladen und wir waren in New York drin vor etlichen Jahren und der hat dann gesagt, ja, Vorspeis, machen wir das. Da haben wir uns wirklich heillos überfressen. Also die nächsten zwei Tage waren uns richtig schlecht, also ich weiß da, wie wir drüben waren. Und auf jeden Fall haben wir ein Brötchen gekriegt, bla bla bla, mit Speck drinnen und dann hat der Beckenstraps, Schweinebauch, also Becken, passt, bringt das Vorspeis so ein paar geschissene Streifel daher, was der mir so gab, wie bei den Eiern, dass das abrotzt und dann hat der Hund so 1,5 cm Stücke ganz scharf anbraten, aber auch
geil,
im,
geil.
Aber auch im nicht auf der Flamme, sondern na,
am Rost?
In dem Infrarot. Weißt du, was Deck machen, was mit 800 Grad drauf fahren.
Ach so, mit dem Super Sear.
Der hat das reingehaut, oder dann hat es so brutzelt, wie es rausgekommen ist, innen leicht rosa, dann haben wir es gegessen. Alter, da geht da einer. Cool. Und seitdem liebe ich das, wenn irgendein Schweinebauern hat, der richtig geiles Fleisch hat, weißt du, wo das Fett nicht weiß ist, sondern leicht ins Ockerfarbe reingeht, leicht gelblich, wenn du wirklich merkst, dass das richtig gut gefüttert worden ist und du isst es, dann geht man noch. Und außerdem ist das zweitgeilste beim Schweinebauch, ist der asiatisch konfierte, marinierte Schweinebauch.
Aha. Ja, da geht man ab, wenn das richtig macht.
Das ist irre, oder? Das ist
komplett. Schön, dass du das auch noch gesagt hast, wirklich Schweinebauch ein Traum.
Voll geil. Ja, übrigens, voll geil. Ich kriege jetzt in letzter Zeit, das ist wahrscheinlich, weil ich auch so ein Schweinelover bin, extrem viele Rezepte für diese, wie nennen sie, was die Würfel, die ist dann, was aus dem Schweinebauch dann diese Würfel machen und die dann nochmal Burnt Ends. Burnt Ends, glaube ich, heißen die.
Wie heißt es auf Deutsch?
Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen haben. Das sind wie so viereckige Würfeln. Die muss zuerst praktisch braten und dann schneiden sie es ihm wirklich in so Würfel. Das sind so 3x3x5
cm. Aber eben mit
dazu. Genau. Und dann machen sie meistens einen süßlichen Rub und dann grillen sie es nochmal extrem lang, dass die richtig dunkel werden, dass auch vom Fett ein bisschen was rauskommt. Meistens dann noch mal Glacé drüber und dann isst die so, also wie so
ja, große. Das ist ja das konfierte Schweinebauch.
Ah, ist das
ja
das?
Sowas, also du hast das ja asiatischer Style. Das kochst vorher das Fleisch.
Ganz genau. Und dann brotst du das.
Dann würzt das und dann brotst du
das. Dann ist das ja das Gleiche. Okay. Aber die Amis führen sie ja da voll auf. Also da gibt's ja, da machen sie eine Religion draus bei diesen
Burnt Ends. Smoken und alles.
Ja, genau.
Das ist kommentiert.
Ey, und ich hab da Sachen gesehen. Jetzt mal, wenn ich so ein Video sehe, muss ich aufpassen, dass mein Dribbling, dass der Dribbling nicht umschaltet, wenn ich abisabert. Nein, Alter, das musst du sehen, das ist sensationell.
Nein, aber darum so Schweinebauch ist, das kann schon generell.
Übrigens, was hältst du davon, Leon? Wir hätten jetzt nur die wichtigste Frage überhaupt. Nämlich die, um die es das ganze Leben dreht.
Genau, ums ganze Leben dreht sich das.
Naja, oder sagen wir so, wenn die Frage kommt, dann hast du dein Leben ausgelebt. Also,
stimmt.
Das stimmt. Das heißt, ich würde jetzt einmal sagen, was ist dein persönliches Henkers Essen und Henkers Getränk. Darf auch mehrgängig sein. Wichtig ist nur, wenn du weißt, morgen steigst du in Holzpyjama, morgen nippelst ab, heute ist dein letztes Essen, was bestellst du? Kannst du alles aussuchen. Außer Menschenfleisch.
Die Henkersmahlzeit.
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich wirklich gern gute Sachen esse. Was ich aber richtig...
Das ist ja ganz Leben zum Nachdenken.
Was ich richtig gern habe... Ein kurzes Rindersteak, aber ich würde sagen, was nur drüber geht, sind für mich Specknädel. Bochene Specknädel.
Specknädel.
Mit Erdäpfeltag gemacht.
Mega.
Specknädeltag.
Mega. Ganz klar geschnittene Speckwürfel oder ein bisschen größer?
Nein, müssen nicht gigantisch groß sein. Also schon
eher, also das ist wirklich fein.
Aber nicht so, dass das Pulver ist. Also.
Braucht man die eigentlich vorher, bevor man es rein tut?
Nein.
Kommen die roh rein, gell? Ja. Kommen, glaube ich, roh gewürfelt rein, oder? Mhm. Okay.
Aber mit einem Erdäpfeltag. Mhm. Und dann aber in Ich rede ja, wie kann man das machen kann. Ich kann es ja eigentlich nur essen. Ja. Aber also, ich habe schon so gegessen, dass ich glaube, dass ich schon gefühlt machen auch kann. Aber das ist ein Traum in einer Reihe.
Specknädel.
Auf in die Reihe, dass nur Knädel drin sind. Saftal. Mit Erdbeeren und am Schluss dann noch übergießen mit so einer Milch-Ei-Mischung.
Ah, ich, du bist ein Stock. Achso, du bist
ein Stock. Ein Traum. Dann, aber nicht dass sie jetzt aussaufen, sondern einfach. Das ist dann unten bei uns so 2 cm hoch, ist das zwischen den Knädeln nur ein wenig drin und wenn du
kein Knädel... Eistock, also so ein Eistock,
Spitze. Und wenn da ein wenig zu viel Erdäpfeltag über ist, dann noch Erdäpfelnudeln einfach nur, dass man dann...
Mit Schlagobers oder mit...
Sauerrahm, wenn es da ein wenig was dazu...
Genau, es gibt ja die saure und die süße.
Aber ich brauche ehrlich gesagt, bei uns steht meistens der Sauerrahm dann am Tisch, aber brauche ich nicht.
Okay.
Also Speckknädeln, Sauerkraut dazu, Bin ich verliebt. Das ist ein Wahnsinn. Das heißt eine Sensation.
Was trinkst du dazu?
Trinke ich da dazu?
Du, das kann der erste Champagner der Welt sein.
Nein, sowas taugt mich nicht so viel, muss ich sagen. Also da dazu trinke ich keinen Mosterol. Sonst taugt mir ein Mosterol schon enorm, weil er einfach so erfrischend ist. Das ist ein klassisches Sommergetränk und erfrischend leichter auch als irgendwas auf Weinbasis. Darum die taugen mir deine Sachen so, weil es einfach viel leichter sind als irgendeine Weingeschichte und so. Der Mosterol, der dann quasi ein Most mit Wasser versetzt und mit Kohlensäure und Aperol vermischt, nur ist es wirklich ein leichtes Getränk, dann taugt man nicht so die Specknellen dazu.
Aber was passt da jetzt wirklich am
besten? Ja, da passt halt der gespritzte Most einfach gut dazu oder was Trockenes.
Ein Most oder Bier, ja, hätte ich gesagt.
Was genau wirklich Kerniges.
Wenn ich Most oder Bier habe, dann bin ich beim Most, muss ich ehrlich sagen.
Abschlussfrage noch von mir. Hast du eigentlich Tiefkühlsachen auch bei dir?
Haben wir auch, ja. Also ja, in der Speise kann man definitiv, haben wir einiges, ja. Wird eigentlich auch sehr gut angenommen. Also da haben wir auch Fertiggerichte, also Knädeln von uns, Speckknädeln, Kraminknädeln, Haschäknädeln machen wir selber. Fettes vom Rind, vom Schwein, verschiert natürlich.
Und wenn man da einkaufen will, wie funktioniert das für den?
Genau, wenn er einkaufen will, geht er bei uns hin. Wie in der Bankfiliale außerhalb der Öffnungszeit, also mit seiner Bankkarte oder mit dem Handy, mit der Banking-App, entsperrt er die Tür und kann reingehen. Wir haben gesagt bewusst, wir wollen nicht, dass es irgendeine App abladen muss.
Also keine Mitgliedschaft.
Keine Mitgliedschaft, oder so. Okay. Wir sind auch kein Rewe-Konzern, der Daten sammeln will. Ich will nur, dass sie dir ausweist sozusagen und dass wir im Problemfall Daten haben, auf die wir zugreifen könnten. Wir sehen gar nicht, wer da ist, aber im Anzeigefall könnten wir auf die Daten zugreifen und das reicht uns. Also er geht mit seiner eigenen Bankkarte rein, dann betritt er die Speisekammer. Staunt einmal, was er alles da sieht und vorfindet, ja, ist nämlich gigantisch, speziell auch Mehlspeisen, Brot, Fleisch, geilste Auswahl und eben dann von 70, 80 Landwirte ein rundes, bäuerliches, fancy, cooles Sortiment und da, ja, wenn ich da nichts finde, das gibt es eigentlich gar nicht. Und dann nimmt man sich die wunderbarsten Sachen, geht zur Kasse, scannt selber die Produkte, alle haben einen Barcode oder einen QR-Code drauf, der zum Scannen ist, drückt auf Bezahlen und zahlt wieder mit Karte oder mit Handy. Drum haben wir auch schon gesagt, draußen Karte oder Handy herzeigen, damit es sichergestellt ist, dass er es mit hat, nicht, dass er nachher draufkommt, hey, ich kann doch nicht bar zahlen. Warum haben wir kein Bargeld? War für uns ein bisschen eine Überlegung. Ja. Das war die beste Entscheidung für uns, die wir machen haben können. Wir locken nicht die Leute, die wegen 300 Euro nur Kassenmöbel zusammen und einen Schaden von ein paar tausend Euro zusammen anrichten, nur damit sie ein bisschen ein Bargeld mitnehmen.
Das braucht es einfach nicht
mehr. Die Leute locken wir dann eben bewusst nicht und da sind wir so froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, auch wenn wir vielleicht 2%, 4% der Bevölkerung verliert, die halt die nur Barzahler sind.
Ich meine, ich finde Barzahlen extrem wichtig, dass man das aufrechterhält.
Definitiv.
Ich hebe mit meinem Spar Geld aus, dass ich auf der Kasse Barzahlen kann. Bin ich einfach so ein Typ. Aber für solche Sachen ist einfach, muss man sagen, der beste Weg. Du hast die Sicherheit, du hast keinen Namen. Hey,
du bist nicht dort. Du kannst, also wenn es um, nehmen wir es einmal, Self-Service-Sachen geht, dann geht es nur so.
Ist jetzt ganz klar so. Ist eindeutig so. Und dann haben wir Kunden, die wollen nicht so gern mit der Karte zahlen, wollen vielleicht am Bankauszug nicht so viele Einzelbuchungen haben. Die haben dann waren selben findig eigentlich und nutzen unsere Gutscheinkarten. Wir haben digitale, selbst aufladbare Gutscheinkarten. Nimmt die Gutscheinkarten, lädt sie einmal 100 Euro auf, kauft so lange ein, bis dass das gar ist oder bis dass er wieder lustig ist und lädt wieder auf. Und dann hat er nicht die Kontobewegungen und oder auch dann kann der 70-Jährige, der vielleicht nicht gern kartenlos zahlt oder was. Den lohnen die Jungen.
Ey, die darfst du nicht vergessen.
Das macht Sinn.
Wobei, und da bin ich wirklich, da sind wir teilweise sprachlos. Kommt dann einer, du müsst ihm schon fast einer helfen, weil er so gebrechlich daherkommt. Nein, kenn mich schon aus, passt schon, mach ich schon alles, gell, da geht es zur Kasse, zack, 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 der scannt schneller, als du selber tust, ja. Bezahlen, halt seine Uhr hin, seine Smartwatch, zahlt und geht raus und sagt,
der hat ja 100 Euro ein TikTok,
nichts geht.
Genau. Ein Traum. Also, wir haben, das gefällt uns voll, dass wir vom Jugendlichen bis zum im ganz hohen Alter jeden da haben. Und über das Feedback freuen wir uns enorm und das motiviert uns auch, dass wir da dranbleiben und weiter so Gas geben.
Feedback vom Tatar, waren wir schon beim Feedback sind?
Mega. Ja. Also wirklich gewaltig. Ich muss ehrlich sagen, ich war daheim mit meiner Frau geredet, habe gesagt, was du machst da und so, weil ich halt aus dem Podcast, das war schon vom Herrn. Sie war auch skeptisch da, eingefreut und so unglaublich, haben wir schon gesagt, war es eigentlich ein Wahnsinn, kriegt man in der Gastro nur mehr gefreite Sachen. Aber Hut ab und ich sag's ganz ehrlich, wir dann selber auch Burger Patties haben wir nur tiefgekühlt zum Beispiel, weil es einfach was Neues an verschiedenen ist, auch wenn die jetzt gehackt sind, ja, was schon so klar geschnitten ist, gehört schnell verarbeitet und dann schnell
Für die Frische ist das Beste.
Schnell in möglichst enge Formen, also bei dir in diese Wurst anfühlt oder wird dann Burger Patties Schockpfosten und dann gleich vakuumieren, dann ist das ein Traum fürs Produkt und das tut der Frische überhaupt keinen Abbruch.
Nein, im Gegenteil.
Hut ab, genau. Also sensationelle Qualität.
Was du jetzt wirklich verarbeitest und du hast das irgendwo herausliegen lassen und du hast das den ganzen Tag, was deine Gastronomie liegt, zusammen raus. Das heißt
oxidiert
nicht, dass
die Oberfläche
dass das Fleisch jetzt schlecht wird, ja, aber die Farbgegebenheit bleibt beim Tiefgefrieren, wenn du sauber arbeitest, bleibt einfach besser.
Mhm. Sauber arbeitest und wenn es genau, ja,
schnell musst
die Luft, also genau. Wenn du das Luft abschließt und so, na, Hut ab, wirklich super Sache und auch die Marinade.
So. Darum habe ich gefragt, hast du so Tiefkühl-Ecken gehabt, weißt
du? Ja, und darum habe ich am Anfang gefragt, muss ich dir sagen, wie ist das, ob du das nur für Gastro gebucht hast oder ein kleiner?
Ja, also, jetzt sind kleine, ja. Aber weißt du was, ich schaue mal bei dir vorbei, ich bin öfters in der Region, dann rufen uns zusammen und dann bringe ich einmal
Probe
vorbei
für deine Frau
und dann können wir mal reden drüber. Sehr geil.
Also, ich sage einmal herzlichen Dank. Ich muss sagen, das war mega. Wir haben diesmal richtig viel erfahren über das Thema, wie man Tierhaltung auch alternativ machen kann und trotzdem erfolgreich sein kann, weil das ist ja das Entscheidende. Wie man sozusagen den gesamten Wertschöpfungsteil von der Produktion bis hin zur Eigenvermarktung, ob das dann ein Hofladen oder eine Speisekammer oder eine Box oder wo man selber die Sachen verkaufen kann, plus ein wenig andere mit. Und wie man seinen eigenen Weg gehen kann, weil das klingt oft so einfach, aber es ist nichts einfach in dem Bereich, weil du musst halt den ganzen Prozess von der Rohware bis hin zum Konsumenten alles behirnen. Mit viel Arbeit, mit viel Einsatz. Und ich sage meiner Stelle mal danke, dass wir bei euch drinnen sein dürfen. Ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen. Ihr verkauft es auch ziemlich gut. Ich bin echt, also freue mich wirklich, finde das richtig cool. Außerdem sind wir in Ansfelden vertreten, was ich selber geil finde. Also man ist ja auch dann ein bisschen dabei. Und ich finde die Idee mit eurer Haltung richtig cool.
Danke.
Also an der Stelle, Hut ab.
Das finde ich auch sehr cool. Erstens einmal, dass wir uns kennengelernt haben. Das ist jetzt auch ganz neu für mich und das taugt mir, weil das ist ja der Grund, wie wir schon angesprochen haben, dass wir für unseren Podcast, weil jeder fragt uns auch wie du halt, was erwartet euch davon, kostet euch das was? Das sind aber, oder verdient es was? Das ist eigentlich fast die erste Frage. Und dann kommt, was erwartet euch davon oder was verdient ihr schon dabei? Was ich bei, wir machen es für einen Spaß, wir machen es, dass wir ein bisschen Seelenbereinigung haben, wir machen es, dass wir Leute für uns auch, dass wir Leute kennenlernen, mit einer Ideologie, mit einer Idee dahinter, weil ich sitze oft mit lauter Bauernbrüder beieinander und die möchten den Hof nehmen, gerne aber alle nebenbei arbeiten, weil ich sage, keiner sagt, das geht sich aus für mich, dass ich daheim bleibe und nur ein Vollerwerbsbauer bin, die meisten Nebenwerb oder haben die Felder verbracht, dann weiß ich ja, was ein Hektar ungefähr kriegst dafür. Und dass man wieder mal eine Idee hat, ein bisschen was anderes, wirklich an den Markt, an die Zeit angepasst, weil ich glaube, für Nischen ist immer Platz. Da wird immer Platz sein. Und ich glaube, dass die Leute immer wieder ein bisschen sich darauf zurückbesonnen, das Ganze höher, schneller, weiter, immer alles verfügbar haben, dass es wirklich viele Leute gibt, zumindest in meiner Bubble, die genauso was suchen, was ich mache. Und darum finde ich es mega geil und freue mich aber, wenn ich einmal besuchen darf.
Danke, wir freuen uns auch, wenn es vorbei
ist. Also, wie gesagt, schaut zum Grübelhof, schaut in die Speisekammer und ihr werdet sehen, das ist noch viel geiler, als jetzt akustisch umgekommen. Danke, Martin, für deine Zeit. Richtig geil. Vielleicht gleich mal Trigger für nächstes Mal. Nächstes Mal haben wir schon wieder so eine Granatenfolge anstehen. Also ihr werdet euch von jeder Folge zu jeder Folge praktisch die Windel anziehen müssen.
Der Gute ist, dass nicht nur uns einen Scheiß machen müssen, dass wirklich mal informativ
dass
wird.
Dass mal was kommt. Ja,
dass mal was kommt, nicht wie unsere geistigen Blähungen.
Ja, also vielen Dank, Martin.
Danke,
wir
Martin.
Wünschen dir viel Erfolg weiterhin. Hey, gib weiter Gas.
Danke euch. Pfiat
euch. Pfiat euch. Bleibt sauber.
Schöne
und
Woche.
Genau. Schätzt mir nichts zu.
Schöne Woche. Pfiat euch. Ciao, ciao.
Ciao.